часов. Erdgeschoss.
Ja, herzlich willkommen zum IT-Keller Nummer 15. Heute darf ich begrüßen, weil jetzt muss ich das... Johannes.
Hallo, servus.
Roland.
Hallo.
Und Uli.
Ja, hallo.
Ja, und meiner einer. Ich muss noch ganz kurz noch zittern, dass wir live sind. Warte mal kurz. Wie immer.
Das fängt schon gut an.
Genau, das fängt schon gut an. Berlin, Berlin. Wurscht. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas bekommen. Aber ja. Ja, heute haben wir den Johannes da. Und wir wollen heute ein bisschen über, Startups reden, über Startup-Ideen, über, wie sagt man so schön, Inkubatoren, wenn es sein muss. Und bei mir geht es gerade voll rund. Johannes, erzähl einmal ganz kurz. Was machst du? Wer bist du? Was machst du?
Also im Augenblick beschäftige ich mich damit, wie man systematisch Startups produzieren kann.
Okay.
Also, ja, genau. Das wirft wahrscheinlich mehr Fragen auf, als es beantwortet.
Das klingt sehr kompliziert, ja. Wie produziert man systematisch ein Startup?
Naja, es gibt bestimmte Dinge, die man bei einem Startup immer braucht. Das ist so wie... Henry Ford hat ja anscheinend auch nur ein Modell gebaut und inzwischen werden sehr viele verschiedene Modelle gebaut und das Ziel ist also Seriengröße 1. Und bei Startups gibt es ebenfalls Dinge, die man immer braucht, nämlich einen Motor beim Auto. Bei uns wäre es jetzt zum Beispiel, man braucht immer ein Team, man braucht immer möglichst in unserem Fall patentierbare, bahnbrechende Idee. Man braucht ausreichend Finanzierung. Mhm. Man braucht eine bestimmte Herangehensweise, ausreichend Infrastruktur. Das kann man eigentlich systematisch bereitstellen. Und dann gibt es bei jedem einzelnen Bereich große Synergieeffekte. Wenn ich regelmäßig Geld aufstellen versuche für verschiedene Startups, dann kennen mich die Investoren schon oder die Förderstellen. Mhm. Die wissen ganz genau, was sie von mir zu erwarten haben. Ich weiß, was die sehen wollen und kann entsprechend natürlich wesentlich besser das bereitstellen, was die brauchen. Mhm. Und dasselbe gilt jetzt für jeden dieser Bereiche. Und dadurch kann man bessere Qualität und auch Quantität letztlich bringen. Und auch maßgeschneidert. Also wenn es zum Beispiel Industrieunternehmen gibt, die sagen, hey, wir würden zwar gern irgendwie, Startups sind ja momentan total overhyped, alle sprechen über Startups, mir bluten schon die Ohren, wenn ich das Wort nur höre. Und trotzdem ist es so, dass natürlich Industrieunternehmen dann in der Zwangslage sind, wenn alle drüber reden und wenn alle Zeitungen drüber schreiben, dass sie irgendwas in dem Bereich machen müssen. Aber letztlich haben sie dann das Problem, wo nehmen wir jetzt Startups her, die für unser Kerngeschäft, für meine Shoulder Group interessant sind? Welche Startup soll das sein?
Na und das, weil du sagst Industrieunternehmen, das gibt es jetzt wirklich, dass ein Industrieunternehmen auf einen zukommt und sagt, wir brauchen jetzt ein Startup, das uns in diesem und jenem Bereich hilft?
Ja.
Das gibt's. Okay.
Also es ist eher so, dass die Industrieunternehmen sich dessen bewusst sind, dass sie bei inkrementellen Weiterentwicklungen gut sind und dass sie das sehr gut können. Das ist aber, und da gibt es ja ausreichend Evidenz, das ist ja empirisch nachgewiesen, da gibt es einen Harvard-Professor, einen Clay Christensen, der Innovators Dilemma zum Beispiel geschrieben hat, unter anderem, war ein Bestseller, der gezeigt hat, dass wenn das Neue, das Bestehende in einem Unternehmen zu sehr in Frage stellt, dann gibt es sehr große Widerstände, die das verhindern. Also wenn vor 30 Jahren bei Thalia irgendein Mitarbeiter dahergekommen wäre und gesagt hätte, hey, da gibt es das Internet, wir könnten die Bücher auch online verkaufen. Dann hätten die Filialleiter gesagt, erst gehen, braucht man nicht. Und wenn ein besonders visionärer Vorstand da gewesen wäre, der gesagt hätte, hey, mach das, ja, mach das. Du machst das innerhalb des Unternehmens, du kriegst ein bisschen Geld und probier das aus. Dann zeigt die Geschichte, dass dann die sich immer stärker bedroht fühlenden bestehenden Einheiten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Stöckchen zwischen die Beine zu werfen von dem, was die eigene Provision bedroht. Ist ja logisch. Und dasselbe hat bei VW und BMW die Motorenabteilung mit den Elektroautos gemacht, jahrzehntelang. Und dann ist ein Tesla gekommen. Und deswegen, wenn man wirklich was Neues braucht, muss das von außen kommen. Umso disruptiver, umso mehr das Alte sich bedroht fühlt durch das Neue, umso mehr das Neue das Alte kannibalisieren würde, umso mehr Autonomie braucht quasi die neue Einheit. Mhm. Und im Extremfall ist das dann ein externes Startup, das nur über quasi eine Meilensteinvereinbarung und sozusagen Finanzierungsmeilensteine, wenn du das erreichst, schießen wir noch einmal so viel Geld nach und wir haben so und so viele Anteile und stocken schrittweise auf. So hängt man das direkt an den Vorstand dran. Und die Vorstände, die, ich sage jetzt einmal, die das durchschaut haben und das haben mir erstmal geglaubt, die nutzen das auch ganz proaktiv und sagen, das ist genau das Format, das wir brauchen. Aber wo kriegen wir jetzt die Idee her? Die Idee, die zu uns passt.
Gut, aber das ist in Wahrheit geht es darum, sagen wir mal den Namen nennen,
ja.
Ist ja, in Wahrheit ist das ja jetzt auch von dir ein Startup, oder? Kann man das so sagen?
Ja, genau, ist ein Meta-Startup. Startup,
ne? Genau.
Ja. Ein Startup, das Startups produziert.
Genau, das Ganze heißt Patent and Founder Factory.
Genau.
Ich kann es dann in den Shownotes verlinken natürlich, also werde ich auch. Aber das heißt, du hast ja selber Startup-Erfahrung.
Ja.
Das heißt, du weißt, wie man sowas circa aufzieht, um, ich sage jetzt mal, Investoren an Land zu ziehen, beziehungsweise um das Team einmal zu finden und so weiter und so fort. Was ist dein Background jetzt einmal?
Ah, okay. Also, das stimmt, ja. Also, mich würde jetzt natürlich niemand ernst nehmen, wenn ich jetzt daher spazieren würde zu einem Vorstand von irgendeinem ATX-Unternehmen und denen erzählen würde, hey, ich mache euch ein maßgeschneidertes Startup, wenn ich es nicht selber schon gemacht hätte. Also, ich habe mein Studium damals abgebrochen, ganz klassisch, wie man das jetzt so macht, nicht? Meine ersten 4 Patente anzumelden und habe dann die Heliovis gegründet. Das war also das mein erstes Unternehmen. Da geht es um aufblasbare Sonnenkonzentratoren, also ein langer Schlauch, der der Länge nach mit einer Spiegelfolie in 2 Kammern geteilt wird und durch einen Druckunterschied zwischen den beiden Kammern wölbt sich die Spiegelfolie nach unten. Und wenn die obere Folie transparent ist, dann trifft also das Licht, das durch die transparente Folie auf die gewölbte Spiegelfolie trifft, wird gebündelt, eben durch die Wölbung. Und je nach Druckunterschied wandert die Fokallinie rauf oder runter. Und die kann man dann so einstellen, dass den Druckunterschied kann ich so einstellen, dass die Fokallinie dann auf der oberen Folie zu liegen kommt. Wenn dort ein schwarzes Rohr montiert wird, wird es verflixt heiß. Und also so 400 bis 600 Grad. Und damit kann man im Prinzip in einem Kraftwerk den Kohlekessel oder Atomreaktor ersetzen. Und das ist in Wahrheit aber nur dann sinnvoll bei großen, also wenn es sehr skaliert. Also wir machen jetzt gerade die ersten Schläuche mit 10 Meter Durchmesser und 220 Meter Länge. Also da kommt schon solide Energie raus.
Ja.
Genau.
Ja, wie man das halt so macht, wenn man sein Studium schmeißt. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen bei mir hängen geblieben.
Ja, also. Naja, das ist ein eigenes Trauma sozusagen, weil ich komme aus einer sehr konservativen Familie oder
Ecke. Muss so sein
fast. Ja. Und ich habe 4 Jahre dann Kontakt zu meiner Familie abbrechen müssen. Das war, weil die haben natürlich, für die ist die Welt zusammengebrochen.
Ja. Dass der Bursch Studium abbricht und das war natürlich der Wahnsinn.
Naja, ich meine, das klingt ja jetzt so gut, ja. Also irgendwie Patente und ich meine, jetzt läuft es ganz gut. Inzwischen sind da irgendwie 18 Millionen Euro investiert, Teil aus von Audi, Teil aus Saudi-Arabien und mehr als 20 Mitarbeiter und so. Nur am Anfang war das halt ein 22-Jähriger, der an eine wüde Idee glaubt, deswegen sein Studium hingeschmissen hat und 18 Monate ist im Prinzip nichts Messbares rausgekommen.
Mhm.
Außer Rückschlägen bei Förderanträgen, Investorengesprächen und 3 potenzielle Co-Gründer, die dann doch nicht mitmachen wollten. Und das ist alleine schwer zum Verdauen, aber wenn Eltern, die ja natürlich gern haben und die eigentlich sich wünschen, dass der ein glückliches Leben führt, schlussendlich, die können sich jetzt schwer vorstellen, dass das die richtige Richtung ist in dem Moment. Würde mir, glaube ich, nicht anders gehen, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das zu begleiten ist halt schwierig.
Ist sicher schwierig, ja. Und deswegen machst du das jetzt für andere?
Ja, eigentlich ja. Ich glaube echt, also dass das ein Lebensweg ist, der total sinnstiftend sein kann. Ich triff total oft auf Leute, die sagen, boah, voll geil, würde ich auch gern machen, mir fällt die Idee und so. Also die meisten Leute haben ja momentan ein komplett romantisches Vorstellung von Startup-Gründen. Wobei allein schon der Begriff Startup komplett verwaschen ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, hey, wir haben eine kreative Friseurbude gegründet, wir sind ein Startup.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, ja, dass man nicht alle Gruben, in die ich reinplumpst bin, dass da jeder da reinplumpsen muss und würde ne? manchen Leuten das ersparen. Und viele Dinge, die man besser und schneller machen kann, glaube ich, kann man den Leuten ersparen.
Gut. Das heißt, die Idee war jetzt, diese Patent and Founder Factory zu gründen.
Genau.
Wie läuft das ab? Also erklär mal kurz nochmal die Idee dahinter, weil ihm war das am Anfang eh schon kurz erklärt, aber.
Ja, ja. Naja, im Prinzip eigentlich nicht einmal ganz, weil die ursprüngliche Idee war, also in Wahrheit ist es ein Suchprozess noch.
Ja.
Nur kurz zum
Eingeworfen. Ihr habt es quasi jetzt gerade frisch, also ihr macht es gerade die erste Recruiting-Phase durch oder habt es gerade abgeschlossen, mehr oder weniger.
Ja,
oder?
Wir sind jetzt mit den ersten vier Startup-Teams mit den ersten vier Teams sind wir gerade unterwegs.
Ja.
Und genau, also ich verbringe momentan den Tag damit, den Youngsters zu sagen, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn man was findet, was in irgendeinem Detail dem ähnelt, was wir vorhaben. weil der Mut ist, da ist nicht schnell am Sinken und da gibt es also erstaunliche Effekte, die bei mir jetzt 12 Jahre zurückliegen und inzwischen ist das für mich so, dass ich mir denke, wo ist jetzt genau das Problem? Aber für die ist das wirklich dramatisch, weil die denken sich halt, oh Gott, eigentlich können wir nicht zusammenpacken. Vor 2 Stunden haben wir nur geglaubt, wir erobern die Welt übermorgen und jetzt
kommen wir drauf, es geht irgendwie alles
nicht. Es dauert vielleicht 3 Tage länger.
Ja,
und okay. So ein Scheiß.
gut, aber nochmal zum Verständnis, das heißt, diese Patent and Founder Factory tut jetzt genau was?
Vielleicht beginnen wir woanders. Und zwar, ich habe vor ungefähr 2 Jahren von der Industriellen Vereinigung das Feedback bekommen. Also die Heliovis war ein Startup, ich habe dann noch ein zweites mitgegründet, da geht es um einen speziellen Reisekoffer, wo man knitterfrei sein Handgepäck knitterfrei seinen Anzug im Handgepäck mitnehmen kann.
Mhm. Und sinnvolles Tool?
Sinnvolles Tool, auch patentiert, auch das hat vor allem zig Designpreise gewonnen, den deutschen, den österreichischen Designpreis und so. Also läuft sehr gut, hat auch den Break-Even-Point schon überschritten innerhalb kürzester Zeit. Also wirklich toll. Sehr, sehr, sehr zufrieden damit eigentlich. Und dann hat es aber geheißen, so von Seiten der Industriellen Vereinigung, ums Jahr 2000 haben wir eh schon einmal irrsinnig viel Geld verloren. Und jetzt gerade werden Startups wieder hip und die Politik robbt schon wieder an uns heran. Wir sollen doch bitte mehr Business Angel spielen und ein bisschen mehr in irgendwelche Apps irgendwas mit swipen oder so. Weil jeder Student, der von der WU kommt, hat irgendeine super geile Idee. Und alles, was mit swipen ist, ist derzeit cool oder war vielleicht vor 3 Monaten noch cool. Und wir verstehen das nicht. Wir wollen das eigentlich auch nicht investieren. Wir würden gerne in physische Startups investieren. Die ganzen Software-Startups, da glauben wir eigentlich, dass das in Österreich und in Europa relativ nachteilige Startvoraussetzungen hat, weil Uber hat halt alleine für die Eroberung des indischen Markts $1 Milliarde aufgenommen und da geht es irgendwie 2 Promille um Software und der Rest ist was anderes, aber das vielleicht nicht im ersten Moment ersichtlich ist.
Ja, das ist ja viel Geld für Recruiting bei den Fahrern ausgeben in Wirklichkeit und jetzt gerade wieder 1,2 Milliarden
so ist es.
Verlust gemacht haben. Genau. Was ja nur rauskommen ist, weil die nicht börsennotiert sind und deshalb nicht veröffentlichen, aber die ein Investorengespräch geführt haben alle Vierteljahre. Ne?
Genau. Ich meine, ich verstehe es, es ist ja total korrekt. Ich meine, auch Airbnb hat zuerst einmal Geld. Das ist ein Marketplace. Mhm. Also ich geh nur auf Airbnb, wenn ich in allen wesentlichen Städten weltweit zumindest ein paar interessante Angebote finde. Und damit die Ersten das machen und sich da reinstellen, muss ich denen möglicherweise was zahlen am Anfang. Und erst dann kommt sozusagen, schaukelt sich die Anbieter- und Nachfrageseite auf. Mhm. Und das ist total okay. Da muss man eben wirklich mit sehr, sehr viel Geld reingehen. Aber da müssen wir halt ehrlicherweise sagen, dafür ist Europa nicht aufgestellt. Mhm. Es hat einen Uber-Konkurrenten gegeben, der ein Jahr vor Uber gestartet hat in Hamburg, der war technisch überlegen, der hat einfach das Geld nicht aufstellen können, um entsprechend das zu entwickeln. Und deswegen ist die Frage, ob ein Fokus, dass man versucht, es gibt ja jetzt alle möglichen Silicon Alps und Silicon Dies und Silicon Mozart und ich weiß nicht was. Und alle, also total kreative Namensgebungen natürlich. Und die sind natürlich letztlich aus meiner Sicht und aus Sicht von großen Teilen der Industriellen Vereinigung offenbar von einem völlig falschen Bild geprägt, nämlich, dass man einfach 1:1 bitte Silicon Valley kopieren soll. Mhm. Und ich teile auch diese kritische Sicht, wie man vielleicht raushört. Ich glaube, dass es viel schlauer ist, sich zu überlegen, wo haben wir einen einzigartigen Startvorteil. Und wenn man sich anschaut, wenn man in Panama oder in Thailand ist, dann gibt es Dinge, die herausstechen, nämlich Made in Germany, Pumpen, Ventile, Autos, egal was, wird überall ein Premium. Also das darf alles um 30% oder 50% oder 100% mehr kosten, weil die Leute einfach davon ausgehen, wenn das in Made in Switzerland oder auch Austria kommt, dann hat das einfach eine bestimmte Qualität, dann hat das eine bestimmte Durchdachtheit und dann kann man sich auf bestimmte Dinge verlassen. Und genau in dem Bereich gibt es ja ebenfalls eine ganze Batterie an Innovationsmöglichkeiten. Und genau auf die sich zu stürzen, ist natürlich sowohl für unsere Industrie ideal, da hat die Digitalisierung eine wichtige Rolle mitzuspielen, weil sehr oft geht es dann darum, dass man ein Produkt entwickelt und das mit irgendeiner Geschäftsmodellinnovation kombiniert. Und die kann durchaus eine digitale oder wird sehr oft sogar eine digitale Komponente beinhalten. Der Matthias liebt mich zum Beispiel für meine verschiedenen Vorschläge, alles über Konfiguratoren dem Endkunden zu ermöglichen, dass er es direkt einstellen kann.
Konfiguratoren sind super.
Ja, finde ich auch. Ja, ja. Aber da ist eben auch die Produktionskomponente dabei, ja, wo dann wir Europäer wirklich sozusagen unsere Joker ausspielen können. Und ja, und so bin ich eigentlich zur Industrie gekommen und die Industrie hat dann letztlich gesagt, hey, wir hätten gern mehr so physische Startups, wie du das machst. Ja? Irgendwas Patentbasiertes, irgendwas zum Angreifen, das wäre cool. Und dann haben uns wir im Prinzip begonnen zu überlegen, wie man das jetzt irgendwie machen könnte, dass man die nicht seriell produziert, so wie ich das mache, bis dorthin gemacht habe, dass man sagt, okay, alle 4-5 Jahre kommt was Neues, sondern wie kann man das parallelisieren? Jedes Jahr kommen 10 raus oder 20. Was können wir da machen? Und da war der erste Zugang, dass man gesagt, ja, marschieren wir doch zur Politik. Da, wir waren beim Herrn Niesl zum Beispiel oder wir waren auch in Wien natürlich bei der Wirtschaftsagentur. Und also im ersten Moment sind alle sehr interessiert und nicken und so. Und das hat sich dann nicht so ganz als das herausgestellt, wie es sich im ersten Moment geklungen hat. Und dann haben wir den ersten Pivot im Februar gemacht und sind draufgekommen, dass Industriebetriebe eigentlich wesentlich entscheidungsfähiger und freudiger sind. Und genau, und da stehen wir derzeit.
Also das heißt, Politik ist jetzt komplett außen vor.
Ja.
Ja. Okay, also geht's direkt zu Industrieunternehmen und sagt, wir haben eine Idee für euch, das ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht euer Kerngeschäft, weil darum geht's ja. In Wahrheit geht's ja darum,
ja,
Ideen zu finden, die nicht das Kerngeschäft des Unternehmens sind, aber.
Naja, wobei.
Trotzdem.
So hat sich für mich schon anders angehört vorher.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, welche Rolle das spielen kann.
Das kann auch disruptiv sein, das quasi eigentlich das Kerngeschäft ersetzen, ne?
Genau.
So wie du das vorher mit Thalia quasi als Sample erwähnt hast.
Okay. Und das trauen sich die wenigsten im ersten Jahr.
Ja. Ja.
Also wir versuchen jetzt einmal Vertrauen aufzubauen, indem wir mal hergehen und sagen, was ist bei euch ein Problem, dass ihr, es gibt es in fast, also wir sind draufgekommen, ein Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern hat eine ganze Reihe von Problemen in der Schublade, die herumkugeln und die einfach inzwischen akzeptiert werden, dass die Branche dieses Problem hat. Mhm. Hätte jemand für dieses Problem eine gute Lösung, wäre es eine super Geschichte. Nur man kommt im Tagesgeschäft nicht dazu, die besten Techniker sind irgendwo im Feuerlöschen für die Kunden. Mhm. Und genau. So, und wenn jetzt da irgendwer kommen würde, dann wäre das eine super Geschichte. So, und dann kommen eben wir. Und dann versuchen wir das zu lösen.
Das heißt, ihr kommt jetzt wirklich schon mit einer fertigen Idee zu dem Unternehmen oder lasst ihr dem, also quasi holt ihr das aus dem Unternehmen raus?
Also es gibt. Wir versuchen genau nicht mit einer Idee schon zu kommen. Man kann sie natürlich manchmal nicht helfen. Manchmal hat man schon irgendwas, womit man hinkommt. Aber ideal ist, wenn man eigentlich ein Problem abholt und das löst. Das ist aus meiner Sicht ideal. Man unterscheidet ja die technologiegetriebenen Startups. Das sind also üblicherweise das, wovon man immer liest und wie sich die Politiker vorstellen, wie Startups entstehen sollen. Nämlich irgendwo an der Uni wird geforscht, dann entsteht irgendwie eine tolle neue Erfindung und dann aus dem soll doch bitte ein Startup werden. Das Problem ist, das sind rein technologiegetriebene Startups. Das heißt, wir haben da einen urgeilen Laser, wir wissen zwar nicht genau, wofür wir ihn einsetzen können, aber er macht irgendwas ganz Neues, kommt einmal ein Startup und suchen unsere Anwendung. Also Lösung sucht Problem. Mhm. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite, wenn man sich die großen Unternehmen von heute anschaut, ja, Microsoft, Amazon, General Motors, Ford, Siemens, die sind alle nicht so gegründet worden. Mhm. Die sind alle anders gegründet worden. Die sind so gegründet worden, dass Carsten hat, dass irgendwann aus der Praxis gekommen ist und gesagt hat, das gibt es ja nicht, dass man das nicht besser lösen kann. Ja. Und dann komponiert der eine Lösung aus Bestandteilen, da kommt irgendein Teil aus Japan, irgendwas aus Deutschland. Also der lässt sich sicher nicht durch die Grundlagenforschung innerhalb der österreichischen Nationalgrenzen irgendwie einlimitieren. Komponiert daraus mosaikartig irgendeine Lösung. Idealerweise ist patentierbar, spaziert damit möglicherweise zur Uni, sagt, hey, ich brauche euch sehr wohl noch, ihr habt durchaus eine Rolle zu spielen, vielleicht nicht als Ideengeber, aber wir brauchen euer methodisches Know-how, wir brauchen eure Absolventen. Und dann baut man aus dem quasi ein Startup. Das sind marktgetriebene Startups. Und wir versuchen, genau Zweiteres zu machen, während die Politik sich eher auf Ersteres konzentriert.
Mhm. Die Politik geht immer hausieren mit so Dingen wie Runtastic und solchen Geschichten und Spock und also alles, was so App- und technologiegetrieben ist, wo in Wirklichkeit sich jemand ein cooles Ding ausgedacht hat und dann gesehen hat, es funktioniert am Markt.
Wobei genau die zwei Beispiele, finde ich, sind ganz schwierig, weil die passen halt in beide Kategorien nicht richtig rein oder die würden sogar im ersten nur marktgetrieben sein.
Die schlagen so in diese Silicon Valley-Kerbe.
Genau,
ne?
Genau.
Also die sind eigentlich komplett atypisch für Europa.
Es gibt oder? Sie auch.
Es gibt sie auch, aber es ist die Minderheit, ja.
Aber es ist jetzt nicht das, wo die Arbeitsplätze herkommen werden und die Wertschöpfung von, aus meiner Sicht, mit der wir unseren Lebensstandard halten werden. Weil da gibt es andere Regionen, die genau darin gut sind. Und da müsste man, wenn wir das wirklich machen wollen, müssen wir das machen wie Israel oder so. Und die nehmen halt ganz andere, da gibt's völlig andere Ausgangssituationen. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wo großartige Startup-Ökosysteme entstanden sind, ich meine, das wird nicht gern gesagt, aber da ist so gut wie immer eine relativ große militärische Komponente dabei. Mhm.
Also Silicon Valley ist ja auch so entstanden. Ne?
Genau, und Tel Aviv auch. Also ja. das Silicon Wadi.
Ja.
Ja. Und China Detto. Ja? Also es ist immer so gewesen, dass es da große, Silicon Valley, du kennst die Geschichte offenbar.
Also, kennen, ja. Ich habe mal drüber gelesen.
Ne? Ich kenne sie nicht, erleuchte mich.
In Wahrheit ging es um Luftfahrt zunächst einmal. Ne? Das war das große Thema am Anfang. Mhm.
Luft- und Raumfahrt.
Ja. Und Raumfahrt, ja. Mhm.
Ja. Also die Vorfahren der NASA, Vororganisation der NASA hat sich an der West Coast angesiedelt. Mhm. Dann die größte Luftwaffenstützpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder eigentlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber nachher ist massiv ausgebaut worden. Und eine ganze Reihe solcher Einrichtungen. Und die haben natürlich das hat ja gestartet mit Artilleriecomputern. Also das waren quasi HP hat am Anfang und andere haben am Anfang die ersten Mikrochips sind im Prinzip eingesetzt worden, um quasi Artillerie Trajectories zu berechnen.
Wir haben das im Artikel schon mal gehabt.
Ja. Wirklich?
Ja.
Wirklich? Wir haben schon über Artillerie gesprochen.
Nein, wir haben über das Thema gesprochen, dass es wie heißt der Helikopterhersteller? Martin...
Lockheed Martin.
Ja. Und die waren in Wirklichkeit der erste Treiber, der quasi in die Softwareindustrie gegangen ist, woraus dann alles diese Dinge entstanden sind.
Ja. Ja.
Und das ist klar, also das dort, wo das Geld im Militärischen vorhanden ist, musst du erstens nicht ausschreiben. Das ist aber ganz angenehm. Du hast keine Welthandelsorganisationsregeln, die gelten, sondern du kannst in Wirklichkeit als Staat steuern, dass das Geld einfach beinhart in die eigene Industrie und in die eigene Wirtschaft geht, ohne dass du irgendwie berücksichtigen musst, dass irgendwer ausländischer günstiger anbieten könnte oder das besser machen würde. Und so kannst du es natürlich nach oben treiben, ist eh klar.
Ja. Ich glaube, da sind ein paar Dinge zusammengekommen. Die haben immer noch die Goldgräber-Risikobereitschaft quasi vor Ort gehabt. Es ist relativ viel frei verfügbares Kapital mit hoher Risikobereitschaft da gewesen. Dann hat es eine ganz okay Lokaluniversität gegeben, die Stanford geheißen hat, wo halt dann ein paar Absolventen begonnen haben, in den Militärbasen rundherum einen Markt zu sehen, der den latest Shit quasi abkauft, wo einfach in Europa kein Markt war. Mhm. Ganz einfach. Ja. Die haben halt dann gebündelt quasi für Flugkörper und sonstige Sachen Steuerungen gebraucht. Und so, und das haben die geliefert. Und dann ist irgendwann, Jahrzehnte später im Prinzip, gut, dann parallel ist der Mainframe natürlich entwickelt worden, und Jahrzehnte später ist dann dort halt der PC in diesem Ökosystem entstanden. Aber die Mutter aller Dinge war wieder mal der Krieg. Und das ist etwas, was in Israel nicht anders ist, das ist nichts anderes, was in China nicht anders ist. Es gibt quasi einen Heimmarkt für Hochrisikoprodukte, für die allerersten Geschichten, wo ich sehr hohe Erträge mit geringen Stückzahlen schon erzielen kann. Und das gibt es in Europa vergleichsweise nicht. Also ich bin der Letzte, der ein Kriegstreiber ist und ich finde es auch gar nicht unbedingt nachahmenswert. Aber es muss Ihnen klar sein, dass in diesen Bereichen das eine kritische Rolle spielt. Und wenn man heute sich anschaut, die ganzen Delegationen, es gibt ja inzwischen im Silicon Valley eigene Reiseführer, die also dann Politiker und Wirtschaftstreibende herumführen und die kommen dann im Google Campus vorbei und in Stanford und alle zählen dieselben Geschichten und alle kommen ganz erleichtert zurück und versuchen seit 30 Jahren das dann weltweit jeder zu Hause nachzubauen und aus irgendwelchen Gründen funktioniert sind und nicht, ja. Nach dem nächsten Wahl fliegt der nächste Minister wieder hin und kommt erleichtert zurück natürlich. und ja, also an das glaube ich letztlich nicht, wie man hört. Und wir versuchen jetzt das im Prinzip anders zu machen.
Ja, es klingt aber wirklich sehr schlüssig. Also ich höre das auch zum ersten Mal so. Mhm. Ja. Und es klingt richtig schlüssig für mich. Also danke.
Ja.
Jetzt mal. Also einfach nur so mal zwischendurch. Finde ich gut.
Ja. Finde ich gut. Ich habe noch eine Frage zur methodischen Vorgehensweise nachher.
Ja.
Du hast erzählt, dass du quasi zur Industrie gehst und dir dort Probleme anhörst. dann kommst du mal mit irgendwas zurück, keine Ahnung. Die, ja, sagen wir jetzt mal ganz blöd, ein Kofferhersteller, du hast vorher den Koffer mit dem kinderfreien Anzug, was mich persönlich sehr interessiert, erwähnt. Ein Kofferhersteller sagt irgendwie, ja, das Problem ist sozusagen, dass der ganze Markt eigentlich, dass niemand da ist, der was Vernünftiges Neues auf den Markt bringt, was irgendwie quasi bis gewisse Klientel einfach ganz neu entdecken würde oder ganz neu erreichen würde. Und dann mit dem Wissen gehst du mal her und sagst, jetzt suche ich Leute, und du rennst dann herum und suchst Leute, die quasi das Startup gründen in deinem Umfeld, oder? Nein, das, du sagst dann zu irgendwelchen Leuten quasi, ihr seid Designer und kommt doch, weil ich stelle euch ein Büro zur Verfügung und ihr entwickelt dort was Cooles, oder?
Nein, das Problem wäre in dem Fall zu unspezifisch, mir nur zumindest. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass man versucht herauszufinden, also so typische Fragen, die mich immer interessieren, sind, was muss passieren und was passiert bei euch des Öfteren, was euch richtig Sorgen macht? Was verursacht richtig viel Kosten? Gibt es irgendwelche Unfälle, die immer wieder passieren? Gibt es Dinge, die aus irgendeinem Grund scheinbar schwer automatisierbar sind? Oder natürlich, was ich mir sehr gern anschaue, aber das mache ich meistens erst im zweiten Schritt, ist, was muss passieren, damit ihr komplett obsolet werdet? Also es ist so im Prinzip, ihr kennt das natürlich, gerade im IT-Keller, also so Penetration-Testing und so ähnlich, was ähnliches kann man mit der Competitiveness machen. Also dass man hergeht und sagt, okay, es gibt einen ganzen Haufen Trends, die derzeit hochkommen. Eben zum Beispiel, Internet kommt hoch vor 30 Jahren, ihr verkauft Bücher. Legen wir das mal übereinander. Was müsste eigentlich passieren, wenn man denn, und es gibt heute jede Menge Trends. Mhm. Ja, also von der Akkutechnologie, die sich entwickelt, über Deep Learning, über jede Menge. Und das sind wieder die technischen Trends.
Dann gibt's, also nach dem Motto, du gehst zu BB und sagst ihnen, was müsste passieren, damit ihr tot seid.
Genau.
Es müsste in Wirklichkeit sein, dass die Leute sagen, wir brauchen kein Benzin, weil wir fahren mit was anderem.
So ist es,
genau. Und mit der Idee quasi einen anderen Antrieb.
Es muss jetzt viel konkreter sein. Ich muss ja, letztlich dann hinkommen und muss sagen, stellt euch vor, wir würden jetzt, ich habe mir das durchgerechnet, das ist der Online, das ist die Plattform, mit der kann man Bücher kaufen, das würde das Lager kosten, wir haben so und so hohe Kommissionierungskosten, die durchschnittliche Zustellung dauert X und kostet Y, und wenn man immer das durchrechnet, dann komme ich drauf, dass ihr höhere Spanne habt, wie ihr, die ihr von den Filialen aus verkauft, wenn ich bestimmte Mengen überschreite. Okay. Ja. Und wenn ihr darauf warten wollt, dass es irgendwer macht, der nach einem amerikanischen Fluss sich benennt und aus der USA kommt, dann könnt ihr das machen, aber ich fände es schlauer, wenn ihr stattdessen das selber gründet und dann zumindest beteiligt seid. Mhm. Hm? Und dann überlegt euch's.
Okay.
Das ist sozusagen der aggressivste Case. Sehr oft ist es so, dass die Unternehmen daherkommen und sagen, naja, wir haben eigentlich eh das Problem, und das haben wir eigentlich eh noch nie wirklich lösen können. Das kann jetzt ein Produktproblem sein, das kann ein Prozessproblem sein. Schau dir das einmal an. Mhm. Ja, das ist mir meistens sehr lieb, weil wenn es mir drei Probleme liefern, dann kann ich meistens zumindest eins lösen.
Mhm. Und wie geht es dann weiter, wenn du das konkretere Problem unter Anführungszeichen hast?
Naja, dann geht es meistens darum, dass man ihnen klar macht, also es gibt Lösungen, wo sie sagen, gut, passt, danke, das können wir selber jetzt umsetzen.
Mhm. Ja, dann wärst du so quasi der klassische Consultant.
Nein, das möchte ich genau, also
jein. Aber es hat gerade ein bisschen so geklungen.
Genau,
ja, es so klingt quasi, du bist der Consultant, ja, der halt in den meisten Fällen dann halt wirklich so quasi die Lösung mit Personal und mit der konkreten Idee wirklich einbringt.
Der Consultant, glaube ich, also für mich ist der Consultant immer der eine Lösung am Tisch knallt.
Und dann geht
und sagt, danke, genau. Ciao, ich freue mich, wenn du es gut umsetzt, aber ob es wirklich gelingt, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ja. Hier ist der Scheck. Und so habe ich mich einfach nie gesehen. Mhm. Deswegen ist für mich viel wichtiger, und umgekehrt bin ich relativ verliebt in die eigenen Ideen, wie die meisten Erfinder, also bei aller Selbstkritik.
gut so.
Und für mich ist wesentlich befriedigender, wenn man sich irgendwas ausmachen kann, wo man sagt, ja, setz das ruhig um, aber ich hätte gern ein paar Prozent vom Umsatz. Oder ich hätte gern ein paar Prozent von den Einsparungen. Mhm. Wesentlich netter. Und dann bin ich ja sehr motiviert, bei der Umsetzung zu helfen und Detailprobleme noch zu lösen, die sich in der Umsetzung ergeben.
Das heißt, du bist dann auch eher quasi gegenüber deinen Kunden, die Industrie sind so quasi deine Kunden dann eigentlich.
Ja.
Du bist dann gegenüber deinen Kunden auch bereit, was wir auch machen, Risikobereitschaft zu übernehmen und zu sagen, wenn es funktioniert, will ich ja wirklich ein Geld damit verdienen. Und wenn meine Lösung bei euch nicht funktioniert oder nichts bringt, dann gehe ich selber alle aus, ist in Ordnung.
Also quasi der erste Consultant, der zu seinem Consulting steht. also bis zuletzt.
Das ist zumindest das Ziel, ja.
Ja, ja. Ja, gut.
Also wir sind als Meta-Startup trotzdem auch noch ein Startup. Das heißt, ich werde gerade von meinen Kollegen dazu gedrängt, dass wir sehr wohl die Erstgespräche nicht komplett gratis machen können, immer und auf sozusagen, wenn wir da irgendwie 10 Problemlösungsideen vorschlagen und ausarbeiten und irgendwo muss dann der Punkt sein, wo man sagt, okay, wenn es noch 10 haben, wo jetzt dann, also das passt halt dann nicht. Aber die Sätze sind relativ okay, glaube ich. Mhm. Und letztlich geht es uns darum, dass wir die Umsetzung dann gemeinsam machen. Und mein Fokus sind natürlich nicht die Dinge, die sie selber machen. Das ist zwar okay und auch nice, aber für mich persönlich spannender sind die Sachen, wo man dann sagt, okay, das Kinzie-Haus intern gar nicht wirklich gut umsetzen, wenn sie es nicht umbringen wollt. Das muss man den Leuten zum Teil als erst einmal vermitteln, dass der totale Kontrollwahn zum Teil halt auch die Sachen erwürgt. Ja. Oje. Und sorry for that.
Ist okay. Ja, du bist zum ersten Mal da, das ist okay. Ja.
Oh, was macht er jetzt?
Na, passt schon, ist schon wieder vorbei.
Ja, gut.
Ja. Aufwendig wird das dann rausretuschieren.
Genau. Naja, ich meine, mir am liebsten sind natürlich die Themen, wo man den Leuten dann sagen kann, schaut, jetzt haben wir eine super Idee, aber wenn sie die hausintern macht, die passt ja gar nicht zu eurer Taktung und die würde ja in Wahrheit auf großen Widerstand stoßen. Wenn es wirklich funktioniert, stellt euch das vor. Wäre es nicht viel schlauer, wenn wir das in eine eigene Einheit auslagern? Wir stellen ein entsprechendes Team zusammen, wir bilden die entsprechend aus, wir coachen die. Die sind ja natürlich in einer Kohorte mit 10 anderen Teams von 10 anderen Industrieunternehmen und also momentan 4, aber zukünftig 10. Und genau. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt, aber wir hätten gern, dass ihr nicht nur euer eigenes Team coacht, sondern auch die anderen 9. Mhm. Und das machen natürlich die anderen 9 auch. Das heißt, in Summe gibt es da eine große Kreuzbefruchtung und das finden eigentlich fast alle sehr schlüssig.
Mhm. Ja. Kann ich mir zum Teil wirklich vorstellen, also für mich klingt es extrem schlüssig, ja. Mhm. Ich stelle mir nur gerade halt wirklich so diesen Vorstand vor oder diesen Geschäftsführer vor, also da hat sich wirklich anscheinend viel getan, ja, also dass die das wirklich so positiv aufnehmen und so mutig sind, also so habe ich.
Ich glaube, dass viele den wo sind deren Pain Points? Es gibt quasi keine Zinsen mehr. Wenn du auf Geld sitzt, weißt du eigentlich nicht, was du damit machen sollst. Mhm. Es gibt wenig konventionelles Wachstum. Mit Innovation sind es nicht was gut wie gut, die meisten Industrieunternehmen. Das heißt, was sollen sie jetzt machen? Mhm. Das ist in Wahrheit eine super Möglichkeit.
Wie bekämpfst du den Glauben daran, dass das quasi unter Anführungszeichen unsere Leute sind eh so super, die kennen das, die kriegen das hin?
Naja, interessanter, das ist tatsächlich ein erhebliches Problem. Also
ich glaube, deswegen frage ich das ja.
Die besten, die für uns interessantesten Unternehmen sind die ohne eigene Entwicklungsabteilung. Mhm. Weil sobald es eine eigene Entwicklungsabteilung gibt, ist der größte Gegner so einer Entwicklung. Also das ist eine interessante Dynamik, weil man dann sieht, der Vorstand will es, der Entwicklungsleiter will es auf keinen Preis. Mhm.
Der muss ja ein extremer Widerstand da sein.
Naja, weil du musst dir vorstellen, der steht vor seinen eigenen Leuten und muss ihnen quasi unter Anführungszeichen eingestehen, dass er ihnen nicht zugetraut hat, entwickeln, was jetzt jemand extern
für sie macht. Du stellst die Kompetenz der eigenen Leute in Frage.
Macht ihr das quasi unter Geheimhaltung?
Bis jetzt ist die Entwicklungsabteilung immer eingebunden worden.
Okay.
Und ich finde das auch richtig. Und man kann, also wir sind jetzt am Anfang, ja. Also ich lerne gerade jeden Tag sehr, sehr viel. Aber ich versuche schon, die Entwicklungsabteilung eigentlich mit ins Boot zu holen. Aber das Not Invented Here Syndrom ist natürlich starr und es ist stark. Aber wenn letztlich ist es so, man muss quasi irgendwo dann, da geht es um Sicherheitsgefühle. Mhm. Der zahlt gerade den Kredit von sein Haus ab und was er nicht brauchen kann, ist jetzt, dass irgendeiner daherkommt und dem Inhaber vom Unternehmen erklärt, dass eigentlich er eh nur inkrementelle Entwicklung macht und das wirklich Geile, das wird jetzt bitte ausgelagert. Ja. Mhm. Da schaut er dann auf einmal nicht so aus, wie er ausschauen möchte, und das verstehe ich ja. Und deswegen muss man letztlich, da bin ich auch noch dabei, besser zu werden, muss ich gestehen.
Das ist schwierig. Das ist schwierig.
Aber da versucht man natürlich dann dem auch so irgendwie seinen Schrebergarten zu definieren und zu sagen, also da bist du auf jeden Fall King of the Hill und wir machen eh was ganz anderes. Mhm. Ja? Und das ist eh nur ergänzend. Mhm. Und ja, genau. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen anders. Aber die keine eigene Entwicklungsabteilung sind natürlich viel cooler drauf, weil da sitzt man mit dem Strategieabteilungsleiter beieinander und der sagt, ich hätte die Idee und die Idee und das und das Problem und das können wir uns einmal anschauen, direkt in der, wo auch immer, Fertigung, Logistik oder sonst wo. Und dann schaut man dorthin und denkt sich, oh mein Gott, Das könnte man wahrscheinlich wirklich anders machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es halt so, wenn ich dann drüber schlafe ein paar Mal und irgendwann unter der Früh, unter der Duschen,
kommt auf einmal die Idee.
Genau.
Ja.
Denke mal, das müssen wir ja ganz anders machen können.
Gut, das heißt, ihr habt jetzt die Idee. Ja. Was passiert weiter damit?
Naja, dann...
Also ihr habt ein Industrieunternehmen gefunden, das hat ein Problem, ihr habt eine Idee, die sagen, ja geil, hätten wir gern.
Genau. Dann sagen wir, das kostet X, je nach Komplexität. Und wir stellen euch ein Team zusammen und begleiten das und wir hätten gern, dass ihr so und so viel Geld rein investiert. Dann werdet ihr in dem Unternehmen beteiligt. Ihr kriegt keine Mehrheit, könnt ihr gleich abschminken. Wir werden beteiligt, die Gründer werden beteiligt, die kriegen den größten Chunk, weil die müssen laufen und die müssen das Gefühl haben, das ist ihr Baby. Das verstehen inzwischen auch interessanterweise relativ viel, zumindest am Anfang. Nachher versuchen es nachzuverhandeln und versuchen dann über das Hintertürchen doch auf 51% zu kommen.
Wirklich?
Ja.
Klar.
Ja, voll konsolidieren müssen wir schlussendlich schon, Herr Höfler.
Ah, okay.
Ja.
Aber es ist interessant, wie viel bekommt das Industrieunternehmen, weil die investieren ja schlussendlich.
Die kriegen am Anfang 26%.
Also Sperrminorität.
Genau, ja. Das müssen sie haben.
Ja, nein, das ist total verständlich. Ja.
Aber für jedes weitere Prozent gibt es keinen fixen Preis, sondern da wird zu Marktpreisen zu einem späteren Zeitpunkt, da räumen wir uns auch ausreichend Zeit ein, um Wert aufzubauen.
Okay.
Mhm. Und dann können sie zu Marktpreisen auf 51% erhöhen. Das räumen wir schon ein. Aber wir sagen von vornherein, wir wollen da eine faire Evaluierung. Und wenn es einen verrückten Amerikaner gibt, der einfach sehr viel zahlt dafür, dann habt ihr Vorkaufsrecht.
Mhm. Na.
Aber okay.
Zum selben Preis.
Zum selben Preis, natürlich.
Mhm. Ja. Okay.
Gut. Weil sonst haben wir keine Perspektive gegenüber den Gründern und auch sonst ist es keine interessante Perspektive für uns.
Mhm.
Weil sobald 51% weg sind, ist der Marktpreis der verbleibenden Shares enden wollend.
Ja, mhm. Klar.
Genau.
Mhm. Gut, weiter.
Naja, genau. Naja, ich meine, was machen wir dann? Letztlich rekrutieren wir mindestens einmal pro Semester, immer am Anfang, aber manchmal auch, also jetzt
zwischendurch.
Ja. Wenn uns irgendwie, wenn wir draufkommen, wir brauchen irgendwelche anderen Kapazitäten und machen Assessment Center, also ganz normales Recruiting, wobei wir halt natürlich ein bisschen anderes Angebot haben und sagen den Studenten,
also genau, darauf wollte ich
nämlich hinaus. Das interessiert mich jetzt auch sehr.
Ja. Das heißt, ihr geht zu Universitäten, Fachhochschulen.
Ah, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Weil ich bin so drinnen, dass für mich schon so ganz selbstverständlich ist.
Aber ich meine, mit dem Weg quasi rennst du dann herum und suchst Leute, die ein Startup gründen.
Ja, für das. Ja. De facto ja.
Ja.
Okay. Und das zwar, heißt, du gehst nicht, du suchst dir nicht irgendwie ein paar Youngsters von den Unis und ein paar Seniors dazu und so weiter und stellst so irgendwie ein bunt gemischtes Team zusammen, sondern
na, das schon
Fokus Studenten, junge Leute, die ungebunden sind,
ja,
die auch gerne mal reinhackeln. So blöd es klingt, aber es ist, naja, ja.
Die Belastbarkeit von unter 30-Jährigen ist tatsächlich, ich bin inzwischen drüber, ich kann es sagen, die sinkt irgendwann einmal.
Eben, ja. Und du hast ein Startup, warum tust du dir das an? Das ist schon fraglich, ja, weil, also, ich, ja.
Also, ich glaube, es gibt für jede Reife eines Startups das richtige Alter der Führungskräfte. Und es ist, also zumindest in meiner Erfahrung hat es nicht viel Sinn, mit über 40-Jährigen darüber zu reden, dass sie bei einem Startup am Tag 1 mitmachen. Es wird für alles Ausnahmen geben, aber eben im Schnitt werden die total unglücklich, weil die wollen in Wahrheit, die haben schon erstens einmal viel höhere Opportunitätskosten, die haben natürlich auch eine andere Erwartungshaltung, wie ihr Arbeitstag zum Ausschauen hat, wie viele Leute sie irgendwas delegieren können. Und der freut sich halt nicht, wenn er dann irgendwie sie wirklich alles selber machen muss. Mhm. Und ja, also wir versuchen ganz gezielt, die Leute im letzten Ausbildungsjahr quasi zu schnappen, wo sie das letzte Jahr noch vor sich haben. Aus welchem Grund? Ganz einfach, weil aus meiner Erfahrung der häufigste Abbrechgrund nicht technische Gründe oder wirtschaftliche Gründe waren, sondern persönliche Gründe. Wenn jetzt irgendwie einer von an nach dem Studium sagt, und jetzt habe ich die super Idee und leg los. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet, das größte Problem ist das unmittelbare soziale Umfeld. Das bedenken die Leute ganz selten. Wenn es dann auf einmal heißt, wenn die Eltern sagen, naja, boah, jetzt haben wir das Leben so lang finanziert, jetzt hast du studiert, 2 Jahre länger als geplant, jetzt such dir endlich einen Job. Wie lange soll man die
Zieh aus.
Ja. Wie lange soll man die denn noch durchfordern? Ja. Oder die Freundin, die dann sagt, naja, aber meine beste Freundin, die sind jetzt gerade zusammengezogen und machen immer Urlaub und du, jetzt ist schon wieder eine Förderung angeblich nichts geworden, willst du denn endlich was gescheit suchen? Naja, was passiert dann natürlich früher oder später? Dann beginnen, also die Leute hören natürlich auf, weil das soziale Umfeld das nicht entsprechend mittragt.
Und in ja, Österreich, das heißt, der Druck wird höher,
ja. Ja, sehr viel höher. Und ja. Selbst wenn der Gründer selber sagt, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, was er sich nicht bewusst ist, dass sein soziales Umfeld ebenfalls einen Preis zahlt. Und die haben sich nie zu dem committed und die lassen dann das gespüren und zwar nicht zu knapp. Und das ist etwas, was die wenigsten Leute einkalkulieren und deswegen brechen auch viele ab. Und wir versuchen dem sozusagen Konter zu geben oder das aufzufangen, indem wir die Leute beginnen einzubinden im letzten Ausbildungsjahr, wo sie ohnehin noch gecovert sind. Da steht noch keiner blöde Fragen. Und wenn man nach 13 Monaten am Anfang das Ganze auf ein Level braucht hat, wo man schon ein bisschen was herzeigen kann, wo vielleicht die ersten kleinen Erfolge da sind, sei es ein Patent, sei es vielleicht
sogar erste, eine Förderung,
sei es eine Förderung, ja. erste Kunden oder sonst ja. was, das erleichtert die Argumentation gegenüber dem sozialen Umfeld schon ganz ungemein. Ja. Und genau, also ja. das, was machen wir also? Wir rekrutieren an Fachhochschulen, Unis, HTLs, ganz wichtig, man unterschätzt immer die HTLer. Auch da ist die Politik sehr interessant.
Also geht es da also in die Jugendschiene rein, so mit 18, 19-Jährigen?
Ja, also in der Heliovis, einer unserer besten Mitarbeiter, schon relativ am Anfang, war unser Chefkonstrukteur. Das werde ich nie vergessen. Okay. Der war vielleicht 19 oder 20 und ist da reingekommen, weil wir waren damals auf der TU Wien und dann hat irgendwie der Professor gesagt, ja, da habe ich so einen Bachelorstudenten, schaut sich den einmal an, der will da irgendwie seine Bachelorarbeit bei euch schreiben. Und der ist da irgendwo im Eck hinten gesessen, so ein bisschen nerdig und hat irgendwie da herumkonstruiert. Aber jedes Mal, wenn ich vorbeigekommen bin, ist wahnsinnig viel weitergegangen in der Zwischenzeit. Dann habe ich irgendwann mitgenommen in die Werkstatt und habe mich da irgendwie herumgeschickt und habe mir gesagt, wo er aufpassen muss und so. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was das für Situation war. Auf jeden Fall, glaube ich, war im Klo und erst dann zurück, ich bin zurückgekommen und in der Zwischenzeit hat er selbstständig weitergemacht und zum Schweißen angefangen und so. Und es war dann relativ schnell klar, wer da eigentlich sie auskennt.
Kennt, ja.
Und wer eigentlich gescheiter fragt, was jetzt das nächste Schritt sinnvoll wäre. Und total bescheiden, aber ist nicht kompetent. Ja, wahnsinnig kompetent.
Aber,
und der bringt einfach die Sachen am Boden.
Also, gut, aber das war Bachelorstudent. Also Student.
Naja, ja, aber der hat das Bachelorstudium dann mit Ach und Krach fertig gemacht, weil er das bei uns so taugt hat und der hat letztlich das alles aus der HTL mitgenommen.
Gut, gut.
Das war das Learning daraus.
Aber ihr geht's wirklich zu HTL und sagt's im letzten Jahr, also in der 5. Klasse,
weil genau.
HTL ist haben die Zeit dafür?
Ja, und zwar für ihre Diplomarbeit.
Ach so,
genau.
Ich war ja auf einer HBLVA oder so.
Ja. Nein, inzwischen müsst ihr eine Abschlussarbeit machen. Die kann
okay.
je nach Berufsbild in der Schule kann die recht umfangreich sein.
Okay.
Und wir versuchen natürlich die Themen so reinzukippen,
klar.
dass die ihre Abschlussarbeit dazu machen können.
Ist ja auch bei den Bachelor-Master-Studenten genauso. Ne?
Also richtig, genau.
Das ist ja quasi der Anreiz. Ja?
Du brauchst genau.
Anreiz. Aber ich würde es als Anreiz sehen.
Das ist einer der Anreize.
Ja.
Das geht deutlich darüber hinaus. Ich sage jedem Bachelorstudenten, wenn du eine Bachelorarbeit machen willst und du möchtest eine billige, dann bist du bei uns komplett falsch.
Ja, nein. Komplett. Natürlich, das ist schon klar. Aber trotzdem ist das Argument, okay, da hast du ein Thema, ja, wenn es dich interessiert, wir betreuen dich und du kannst im Zuge dessen deine Arbeit schreiben.
Genau.
Also das ist...
Genau.
Ein Anreiz.
Das ist ein Anreiz. Ja. Aber zusätzlich, wenn du uns sehr überzeugst, werden wir dir anbieten, dass du dann auch ins Team wechselst.
Natürlich, das ist schon klar.
Und ich glaube, ich hoffe, das ist der größere Anreiz für viele. Weil das heißt, ich kann im letzten Ausbildungsjahr eigentlich was machen, was nachher A nicht in der Schublade verschwindet und B nicht irgendein Unternehmen nachher halt umsetzt und mich vielleicht mit 500 Euro abspeist, sondern...
Du bekommst dann sofort quasi Geld und eine fixe Arbeit.
Naja, du entwickelst
quasi deine eigene Firma.
Richtig. Ja. Geld gibt es meistens in der eigenen Firma am Anfang noch nicht, aber du bekommst Anteile an deiner eigenen Firma.
Und du machst quasi eine Bachelorarbeit zugunsten deiner eigenen Firma und das ist natürlich eine ganz andere Motivation.
Du machst dein eigenes Baby.
Klar, ja. Ja, aber nur damit ich es richtig verstehe, es ist ja nicht so quasi nicht jeden, den du an Bord holst, das ist so quasi dann, oder ist jeder, den du an Bord holst, dann quasi voll beteiligt an der Firma? Also das ist wirklich, nein, das sind teilweise schon einfach Mitarbeiter.
Wir betrachten das als Probezeit.
Okay.
Wir betrachten das als Probezeit und es gibt welche, das ist wie immer. Es gibt bei einer Speerspitze, gibt es halt welche, die ganz vorn stehen, das wären die Gründer, und es gibt welche, wo man sagt, die sind eigentlich ganz okay, aber für den Gründer reicht es nicht. Dann bietet man dann einen Job an in einem der Startups. Und es gibt welche, wo man sagt, es war nett, aber möglicherweise ist ein anderes Umfeld besser.
Mhm. da ist die Welt.
Gut. Ja. Und ich kenne den Vorstand von der Industrie, die sowieso nie sich weiterentwickeln, und da könnte das hingehen.
No further comment. Ja, genau. Naja, und mit denen machen wir dann ein 13-monatiges Programm, parallel zu eben zum letzten Ausbildungsjahr.
Ist das die Academy-Geschichte?
Genau, das läuft jetzt gerade. Wir starten mit 1. August. Wir schauen, dass wir in den Ferienzeiten sind, die Vollzeit bei uns. Mhm. Die haben 110 Ausbildungstage bis, also in den nächsten Ferien geht es auch noch den ganzen August und bis Mitte September durch. Und dann kriegen sie ein Zusatzdiplom, auch von uns ausgestellt, gemeinsam von der TU Wien, der WU Wien und der Industriellen Vereinigung. Also zusätzlich zum Bachelor oder zum Master oder zur HTL-Dings. Und genau. Es geht darüber hinaus. Also zum Beispiel die Bachelor-Studenten, die müssen ja ein Berufspraktikum machen auf der Fachhochschule. Und die sind dann einfach ein halbes Jahr Vollzeit bei uns und arbeiten an dem Thema. Aber in der Gewissheit, wenn ich mich da jetzt dort wirklich gut anstelle, dann baue ich da mein Ding. Mhm. Genau.
Und das wird auch anerkannt dann von der FH oder was auch immer als.
Also von den FHs, mit denen wir bis jetzt zusammenarbeiten, ja.
Okay.
Aber wir stehen noch ganz am Anfang, und eben weil das Startup-Thema derzeit so hip ist, auch da haben wir ein bisschen das Problem. Es ist wurscht, in welche, ich glaube inzwischen, du kannst in jede Volksschule reingehen, die haben ihr eigenes Startup-Programm gerade und sind urstolz drauf. Und da hast du auch so einen ähnlichen Effekt, wie wenn wir vorher bei den Entwicklungsleitern gesagt haben, das ist auch so ein Not Invented hier. Mhm. Aha, ihr macht was mit Startups und Studenten. Ja, das haben wir auch schon. Aha, ja, also wir machen da jedes Semester zwei Vorträge. Was macht ihr jetzt da genau anders? Das ist ja das Gleiche, oder?
Schön.
Ja. Also, genau. Und jetzt gerade sind wir dabei, das zu erweitern. Da bin ich schon gespannt. Da kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das wird erst im Oktober gelauncht. Aber mit einer österreichischen Bank gemeinsam versuchen wir was zu machen, wo wir Berufstätigen anbieten können, dann glauben, also ich bin relativ zuversichtlich, wir werden denen anbieten können, dass also Berufstätige so bis 35 sagen können, okay, ich kann mit einem Bezug von 1500 Euro 2 Jahre lang mir anschauen, Vollzeit, ob das ein Lebensweg ist für mich oder nicht. Also statt 13 Monate Teilzeit für Studienabgänger,
okay,
können dann Berufstätige mit sozusagen zumindest abgefedertem persönlichem Risiko sich das 2 Jahre lang anschauen. Also nicht alle, die werden vorher natürlich ziemlich gescreent und getestet, und das wird man nicht jedem anbieten können, weil da steckt dann wirklich Risikokapital dahinter. Mhm. Aber das Risikokapital wird erstmalig dann nicht mehr in die Unternehmen, in Startup investiert, sondern in den Menschen. Mhm. Also selbst wenn der dreimal sagt, ich probiere doch was anderes, ist auch okay.
Mhm. Okay.
Aber das können wir dann besprechen, da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten. Da bin ich
noch. Ja, klingt spannend auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das wird wirklich spannend.
Mhm. Cool. Gut. Haben wir es jetzt genug erklärt? Gibt es noch, also ich meine jetzt, also in einem Founder Factory, wie das funktioniert oder habt ihr noch Fragen?
Ich habe eine ganz blöde Frage an dich.
Mach mal. Brauchst du einen Job? Oder das, also, dann ist nicht so blöd.
Wie ist das mit den 1500 Euro?
Auch nicht, um Gottes Willen, nein. Da habe ich genau das Problem, das er vorher angesprochen hat, zum Thema, du hast ab einem gewissen Alter einen gewissen Lebensstandard und Opportunitätskosten, und das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Nein, die Frage ist ganz banal. Ich mache das quasi in ähnlicher Form. Mhm. Ich habe so eine Art unausgesprochenes Abo bei einer Fachhochschule, wo wir jedes Jahr an Studenten zum Bachelor-Semester quasi als Praktikanten herholen und dann fix anstellen.
Ja.
Das mache ich seit 5 Jahren. Ja.
Ja.
Ich habe nur das Problem, dass die meistens ihre Bachelor-Themen schon vorher festgelegt haben. Da müsste man einfach nur auf den Universitäten präsenter sein, oder? Also vorher quasi im Herbst hingehen, um dafür zu sorgen, dass der im Februar zum Praktikum kommt, dass man mit dem quasi bereits ausmachen kann, was seine Bachelorarbeit wird.
Also das ist bei mir die Voraussetzung. Weil wer mit Thema kommt, dem sage ich, schau, das ist jetzt einfach nicht der Match, den wir suchen.
Okay.
Es gibt auch genügend, die sehr gut sind.
Du machst es schon so, dass du sagst, du schickst ihn eigentlich nicht weg, weil er jetzt nicht gut genug wäre, sondern weil das nicht zu deiner Idee passt, dass die Bachelorarbeit quasi Teil des Projektes und Produktes ist, das nachher entsteht.
Genau.
Und wenn du sagst, das Produkt brauche ich nicht, dann wird der auch kein Praktikant bei euch fertig aus.
Es geht einfach nicht aus, man. Der ist ja nicht alleine. Wir nehmen nicht einen Einzelnen, sondern die sind dann zu viert oder was, oder zu sechst. Und da ist ein Betriebswirt mit, das ist ja interdisziplinär, das ist ja die Idee. Da kommt der Betriebswirt von der WU und ein TU-Student mit einem HTLer und mit zwei Fachhochschülern zusammen. Ja? Und die kommen von mir aus noch einmal aus anderen Fachrichtungen, vom Holztechnikum oder sonst noch. Und was einfach nicht ausgeht, ist,
erstens aber schlagt ihr denen die Themen vor und sagt sie, wir brauchen jetzt Leute, die das machen?
Okay. Wir definieren das Startup-Thema und suchen dann dafür die Leute.
Okay. Und die versuchen, weil die müssen ja intern in der eigenen FH oder in der eigenen Uni den jeweiligen Professor davon überzeugen, dass das Thema überhaupt relevant ist.
Ne? Nein, wir machen es umgekehrt. Wir gehen über den Rektor rein und dann zu den Studiengangsleitern und die Studiengangsleiter sagen dann, ja, das finden wir gut oder nein, finden wir nicht gut. Haben wir zum Glück bis jetzt noch nicht gehabt, aber
okay, das heißt,
kriegt man vielleicht nicht so deutlich gesagt, aber ja, also bis jetzt
Ihr geht es mit dem Thema hin, der Studiengangsleiter sagt, das würde ich als Thema akzeptieren. Und das kann jemand bei meinen Studenten als Bachelorarbeit machen, das ist in Ordnung.
Genau.
Und dann geht sie quasi in die Klasse rein und fragt, wer sie dafür interessiert, soll sie bei euch bewerben.
Eigentlich pitchen wir meistens das Programm und sagen dann, übrigens, wir arbeiten an den 5 Themen oder an den 10 und da brauchen wir nur 2 Mechatroniker und da brauchen wir 3 und da brauchen wir einen und da brauchen wir auch einen und da brauchen wir keinen, aber wenn einer von euch glaubt, der ist urgut und der möchte trotzdem mitmachen, sagt uns Bescheid, wir finden vielleicht eine Lösung und ihr könnt sich dort bis dahin bewerben. Und dann ist das Assessment Center und so weiter. Genau. Und ja, also ich war ganz überrascht, wie dilettantisch wir das präsentiert haben und wie gut es trotzdem angekommen ist eigentlich. Also,
was glaubst du? Mit Bauernpoint hingegangen? Oder?
Bitte?
Bist du mit Bauernpoint hingegangen? Oder?
Ja, tatsächlich. Also nein, nicht wirklich. Wir haben eine Grafikdesignerin, die hat mich dann kurz vorher noch abgefangen. Also die ersten paar Mal bin ich so, aber dann hat sie es auf ein PDF umgestellt und es schaut ein bisschen besser aus, aber ich bin natürlich trotzdem mit einer einzigen Vorstellung sowohl zu den TU-Studenten als auch zu den WU-Studenten gegangen. Nachdem ich eher den technischen Hintergrund habe, haben wir jetzt fast 14 Techniker und 2 Leute von der WU. Wobei mir vorher gesagt worden ist,
es gibt ja eine Juristin.
Gibt's eine auch? Wirtschaftsjuristin, genau.
Eine Wirtschaftsjuristin ist.
Genau, okay, ja, die kommt von der WU, genau.
Okay.
Genau. Also wir haben tatsächlich da auch jemanden aufgegabelt, aber es war, also offensichtlich dürfte, obwohl es, also mir ist ja vorher genau das Gegenteil gesagt worden. Mir ist gesagt worden, schau, Techniker finden wird schwierig, Johannes. Ja. Aber du wirst dich vor WU-Lern nicht erwehren können. Und offensichtlich ist es dann, je nachdem, wie man sich dann präsentiert, auch umgekehrt.
Naja, typische WU-Ler will wahrscheinlich irgendwie zu Ernst & Young und zur KPMG und so und fertig.
Nein, das hat sich geändert. Also früher wollten es zu Investmentbankern, zu Goldman Sachs, dann wollten es zu McKinsey und jetzt inzwischen ist es urgeil, wenn man sein eigenes Ding macht. Startup, aber das eigene Ding muss auch so einfach verständlich sein, dass es den anderen WU-Lern erklären kann.
und da entsteht die Schwierigkeit.
Und tatsächlich war die Schwierigkeit, ist uns dann leider zu spät feedgebackt worden. Es macht sehr urgeile Themen, aber wofür braucht man bei Insektenzucht aus Lebensmittelabfällen, um Monsanto-Soja-Importe zu reduzieren und Fischmehl-Importe zu reduzieren? Wofür braucht man da jetzt genau Betriebswirte? Ihr braucht doch da nur BOKU-Studenten und Techniker,
oder? Ganz ehrlich,
ich verstehe das heute nicht, wie man das...
Aber da studiert jemand schräg. Wirtschaft.
Schräg.
Ja? Und es geht um Firmengründen.
Der muss einfach sagen, dabei.
Wird wirklich gefragt, wozu braucht man da einen Wirtschaftler?
Ja, wir werden das nächstes Mal natürlich stärker betonen, aber ich habe gedacht, das ist selbsterklärend, dass wir immer wen brauchen, der einen Businessplan schreibt, der die Supply Chain in den Griff kriegt, der irgendwie das Team organisiert und aufbaut.
Ich kann dir einen Tipp geben. Ich schaue gerade sehr, sehr, sehr gerne die Serie Silicon Valley. Mhm. Ja, und da geht es um Startups und einen Inkubator und seine Inkubis, wie er sie nennt. Und da gibt es auch in diesem ganzen Team gibt es eben einen so quasi einen WU-Studenten. Ja, und der wird von Folge zu Folge wichtiger und wichtiger. Also vielleicht drückst du einfach den Leuten so ein Blu-ray-Set in die Hand, ja, damit sie das verstehen. Ja, weil das ist wirklich einer der wichtigsten Personen.
Ja, und es wird von den Technikern total unterschätzt, aber ich war überrascht, dass auch die WUler dann ihre eigene Rolle unterschätzen und dem wirklich so gemeint, naja, wenn es nicht ein kleines App-Startup ist, wo wir quasi selber definieren, was das sein soll.
Aber selbst da.
Ja. Selbst da ist es so, dass, also die glauben halt irgendwie, das besteht vor allem aus dem, dass man das Produkt macht. Mhm. Aber es geht halt auch darum, dass man es nachher verkauft und dass man es produziert und dass man die Organisation hochzieht. Und ich wäre davon ausgegangen, dass ein WUler das zumindest selber bewusst ist, für was er eigentlich gerade lernt. Aber das werden wir nächstes Mal viel stärker betonen, dass wir tatsächlich eine Anwendung, spannend, ja, eine Anwendung für ihre Ausbildung gefunden hätten.
Also, ja. Ein Startup nur mit Technikern, funktioniert das? Weiß gar nicht. Die verheizen doch die ganze Kohle für Flatscreens und
da bin ich mir, gar nicht
Lasertag spielen.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber das Startup, also es wird schon irgendwas hervorbringen. Die Frage ist sozusagen wirklich, ob es jemals auf den Markt kommt.
Ja.
Und das merkst du ja eh, ich meine, das merkst du ja auch an diesen binschigen, wirklich billig runtergetretenen Startup-Shows, die es in den Privatsendern gibt, wo irgendwie 2 Minuten Zeit sind, um irgendwie eine coole Idee vorzustellen. Wenn dort nur die Techniker stehen, dann siehst du ja schon, dass das quasi auch bei den Investoren nicht ankommt, weil die nicht einmal eine vernünftige Präsentation auf die Reihe
kriegen. Ja, vor allem am Ende vom Tag geht es um die Zahlen
und vor allem wenn du dann nicht erklären können, wie damit am Ende des Tages Geld verdient werden könnte. Und wenn nicht klar ist, wie man Geld verdienen kann, findest du keinen Investor, der in ein Projekt reingeht. Außer hat selber so eine geile Idee und will dann in Wirklichkeit das Produkt billig abkaufen.
Ja.
Und denkt sich, ha.
Ich weiß den Rest.
Ja, ich weiß den Rest und ich werde ihnen quasi das, ich steige da billig ein und mache dann in Wirklichkeit eine Cashcard raus.
Ja. Die typische Frage, die ja ein reines Technikerteam nicht beantworten kann, ist, aber das können auch viele, also man sieht im Bereich die Reife eines Teams oft, also eine erste Frage, die ich immer stelle, ist, ja, wie viel Geld braucht's denn?
Ja, das ist schwierig.
Wie viel Geld braucht's denn für den nächsten Schritt?
Mhm.
Und dann, wenn es gut aufgestellt sind, dann können wir sagen, naja, wir haben 3 Szenarien. Wir haben da ein Base-Case-Szenario, mit dem kommen wir so und so lang durch, aber da entwickeln wir uns nicht prächtig. Was wir eigentlich vorhaben, ist das. Aber wenn wir irgendwie einen coolen Typen finden, der an uns glaubt und den wir mit dem und dem überzeugen können, dann können wir das und das machen und dafür brauchen wir Y3 statt Y2 und Y1 als Betrag. Mhm, und das können erstaunlich wenige beantworten. Die wissen in Wahrheit gar nicht, wenn jetzt jemand Geldköfferchen vorbeibringt, dann können uns gar nicht sagen, lass ihn bitte da, weil.
Kann ich nachvollziehen. Wie oft in deinem Leben bist du schon in dieser Situation gewesen?
Ja, das ist öfter jemand, rein. Als Gründer kommen wir in die Situation.
Ja, als Gründer. Ja.
Ja.
Aber davor, und du gründest ja nicht so oft im Regelfall.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann mit Leuten zusammenarbeitet, die schon gegründet haben.
Eben. Ich verstehe das aber auch, weil ich könnte zum Teil bei unseren Produkten zum Beispiel, die ja quasi zum Teil auch so sind, dass man damit hätte ein Startup gründen können, ich könnte die Frage momentan auch nicht spontan beantworten.
Das ist ein Problem. Du solltest diesbezüglich die Hausaufgaben machen, genau, die Fragen beantworten und die dann gegebenenfalls einen Investor suchen, um ein Spin-Out draus zu machen.
Ja.
Weil sonst ist es so, dass möglicherweise eine Technologie als Produkt irgendwo in der Schublade ist und ein bisschen vor sich hin tut, aber man in Wahrheit halt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 100.000 und 2 Millionen Euro bräuchte, um das entsprechend hochzufahren und das Potenzial tatsächlich zu nutzen.
Mhm.
Und das ist ja mal schade, wenn das nicht passiert, weil man halt das vor sich hin vegetieren lässt auf mittelmäßigem Niveau. Ja, wenn man
so, wie wir zum Beispiel halt genau aus dem Cashflow finanziert und sagt irgendwie, man entwickelt neben dem Kerngeschäft quasi das Produkt weiter und nutzt jede freie Minute, um das Produkt weiterzuentwickeln, aber es ist quasi Cashflow getrieben und nicht Investment getrieben. Wo eine Investment getriebene Geschichte natürlich ganz anders ausschauen wird, weil du einen anderen Marktauftritt machen könntest, auch in die Werbung ganz klassisch gehen könntest mit den
Produkten. Und dann ist die Frage natürlich, ich weiß nicht genau, wie die Branche ist, in dem Fall tickt, aber sehr oft ist es halt so, wenn die Zeit reif ist, damit man etwas macht und das wird Cashflow getrieben entwickelt, ist das größte Risiko, dass irgendwo anders jemanden gibt, der eine ähnliche Idee hat und der das nicht Cashflow, sondern Investoren getrieben macht. Das heißt, der haut sie mit voller Kraft drauf, während man selber halt nur mit 20% Kraft das macht. Und am Ende ist es der Winner takes it all in vielen Märkten.
Ja.
Und dann ist man selber mal relativ sicher nicht der Winner.
Vor allem im digitalen Business ist der Winner takes it all.
Ja. Right. Und dann, da gibt es halt eine relativ einfache Strategie. Und zwar schnappen.
Mhm.
Und sagen, warum unbedingt nur Cashflow getrieben? Ich meine, wir haben in Österreich sehr oft, ist nicht auf dich adressiert jetzt, aber wir haben sehr oft das Problem, und ich habe sehr oft das Problem im Dialog, dass wir nur so ganz tief geprägt sind von dieser Erbhof-Mentalität.
Mhm.
Ja? Also ein Erbhof, der hat eine limitierte Fläche, es ist ganz klar, wenn du den beliebig oft zwischen Erben aufteilst, irgendwann kann er die Familie nicht mehr ernähren.
Mhm.
Das heißt, ich muss 100% der Anteile behalten, das Allerwichtigste, weil ich kann den Kuchen nicht größer machen.
Mhm.
Nur wenn ich IP, also Intellectual Property, Know-how-basierte Unternehmen gründe, dann ist es so, dass ich den Kuchen vergrößern kann. Da gebe ich sofort 50% oder 25% der Anteile ab, wenn der Wert dafür, oder sagen wir mal so, ich gebe gern 50% ab, wenn der Wert sich mehr als verdoppelt.
Ja, klar.
Dann sind meine verbleibenden 50% nämlich in Wert in Summe gestiegen.
Ja.
Mhm. Und das ist aber etwas, was dem Durchschnittsösterreicher also ganz schwer fällt. Ja, ganz schwer. Und ich meine, ich gestehe, mir ist das auch sehr lange sehr schwer gefallen und leicht fällt es mir immer noch nicht. Also tendenziell sitze ich lieber auf Anteilen, die weniger wert sind. Also da gibt es immer diesen Witz, hättest gern, wie geht der Spruch, hättest gern 100% von der Würstelbude oder 2% von Mercedes. und der typische Österreicher, von dem, wie er sich im Alltag in der Entscheidungssituation verhält, votiert ganz klar für die Würstelbude.
Mhm. Ja, klar.
Ja, natürlich. Weil da ist er ja der King of the Hill. Ja. Wenn man es ein sehr kleiner Hill ist. Also
Hill ist.
Ja. Und deswegen gibt es da große, glaube ich, Potenziale von Dingen, die sich ganz anders entwickeln könnten, wenn man quasi teile und herrsche.
Ja, spannend, weil das ist wirklich im Österreicher nicht drinnen. Ja. Das ist.
Ah, ich glaube, das betrifft nicht nur Österreicher.
Ja,
aber es ist prinzipielles Prozentrechnen schwierig. Ne?
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel in einem Land wie der USA, wo sozusagen das große, weite Land ist und wo der Staat heute noch, oder in Kanada, kannst du im Prinzip sagen, das Waldstückel würde ich gern bewirtschaften, dann kannst du den Claim abstecken und das gehört dann dir. Und das ist einfach das prägt eine andere Art des Denkens, weil du sagst, hey, da gibt es einfach Möglichkeiten.
Ja.
Und wenn du bei uns sagst, ich würde gerne von meinem eigenen Grundstück leben, aber da gibt es keinen Bauern, der mir ein Fleckerl verkauft, weil jeder sitzt halt drauf und verkaufen tut man Grund nicht, dann ist das etwas, was uns, glaube ich, seit Generationen geprägt hat. Mhm. Die Amerikaner sind halt anders geprägt, die leben in einer anders konstituierten
Situation. Bei uns ist die Prägung definitiv da, das habe ich das letzte Mal vielleicht schon erwähnt, also quasi, mach ja nichts kaputt. Nimm dir das, was da gehört, aber nichts kaputt machen dran. Mhm. Ja. Und das ist sicher ein Problem in unseren Köpfen. Ja. Nicht zu viel dran, nicht zu wenig, einfach nur schauen, dass das so bleibt, wie es immer war.
Ja, du merkst das an der Mentalität und ich merke es an meiner eigenen Mentalität.
Ja, natürlich.
Du schaust natürlich schon drauf zum Thema, ich habe da eine Idee gehabt und eigentlich will ich die nicht teilen, sondern wir entwickeln das und wir haben ein gutes Team und die machen das schon. Und
genau, nichts kaputt machen.
Du kommst aber irgendwann an den Punkt, dass du denkst, ja, ich verkaufe das Produkt jetzt auch XY mal und das macht einen Umsatz. Der Umsatz quasi deckt die Entwicklungskosten. Das ist schön, ja. Aber eigentlich, wenn man quasi irgendwie
so richtig zum Fliegen,
wenn du eine halbe Million hättest und noch 5 Leute einstellen könntest, die das Produkt echt quasi der Bersten fertig produzieren und du dann natürlich auch das Winner Takes It All Modell hast.
Ja. Vertrieb,
genau.
Du musst natürlich in Vertrieb investieren, brauchst und, nur mehr 1 Million.
Genau.
Und dann würde ich eine andere Frage stellen, wenn das so ist. Das verstehe ich ja, nur aus dem Cashflow kannst du jetzt möglicherweise 1, 2, 3 Ideen machen, nur wenn du kreativ bist, dann hast du ja möglicherweise mehr als diese 1, 2, 3 Ideen. Das heißt, der Cashflow ist immer kleiner als das, was du eigentlich aus dem Cashflow finanzieren kannst.
Ja.
Das heißt, wenn ich aus dem Cashflow Sachen finanzieren will, dann habe ich entweder lauter vor sich hin hungernde Geschichten, wo jede Woche was dazukommt, oder ich muss permanent Dinge einfach ganz in die Schublade und in den Mistkübel treten, weil ich halt einfach den Cashflow nicht habe.
Mhm.
So. Das heißt, am Ende des Tages, glaube ich, wenn man die Potenziale der Ideen wirklich heben will, gibt es, außer man ist irgendwie mit einem sehr großen Erbe gesegnet oder ein Lotteriegewinn,
mit
Teile und Herrsche. Ja.
Mhm. Schön.
Aber dann, glaube ich, muss man hinfinden letztlich.
Mhm.
Oder es ist zumindest sehr hilfreich, glaube ich.
Nein. Gut. Jetzt zum Abschluss. Hast du Projektteams gefunden oder Leute gefunden, die mitarbeiten wollen, ihre Bachelorarbeit schreiben können und dann hoffentlich bald einmal Teilhaber sind?
Genau.
Oder Mitarbeiter? Oder Mitarbeiter oder wie auch immer.
Ja. Ja.
Woher kommt die Kohle?
Von der Industrie.
Von der Industrie.
Yes.
Ausschließlich oder?
Naja, und von öffentlichen Förderungen. Also letztlich.
Also ihr helft dann den Startups auch irgendwie dort eine Förderung einzureichen oder.
Nein, wir versuchen, das ist etwas, was wir versuchen, ihnen abzunehmen. Also so wie ich vorher gesagt habe. Das
macht wirklich ihr dann für die Teams und
genau.
Sagt, okay.
Das ist aber eh gescheit.
Ja, natürlich.
Es gibt nichts Dämlicheres als Förderungen einzureichen.
Oh ja. Aber genau deswegen, wo es das Dämlichste ist, ist es einer der Teile meines Geschäftsmodells.
Ja,
aber ich habe mich jetzt einmal darüber geärgert, dass wir halt bei verschiedenen, also wir sind ganz bewusst kein Inkubator. Mhm. Wir sind auch kein Accelerator.
Genau, auf das wollte ich hinaus.
Sondern wir versuchen, man nennt es ein Startup-Studio.
Mhm.
Das gibt es also im angelsächsischen Raum schon eine Zeit lang. der erste, der sowas gegründet hat, zumindest ist es dokumentiert, ist der Bill Gross im Silicon Valley gewesen. Aber dort spielen halt natürlich die Spielregeln sind dort anders. Der hat dann eine Milliarde Dollar aufgenommen bei einer Bewertung von 10 Milliarden und arbeitet jetzt mit natürlich 80 Mitarbeitern daran, dass er halt irgendwie laufend Ideen entwickelt und jedes Jahr so 10 bis 15 Startups rausschickt. Also aber waren so Sachen wie Picasa dabei oder Aptera Motors. Mhm. Also Milliarden Deals. Also das wurde für die Investoren auch durchaus ausgezahlt. Trotz der hohen Bewertung und trotz dem vielen Geld. Und im deutschsprachigen Raum ist es quasi noch nicht wirklich angekommen. Mhm. Und da versucht man eben wirklich die Ideen selber zu entwickeln, die Teams selber zu casten. Also wir sind nicht wie ein Accelerator, ein Inkubator drauf angewiesen, dass irgendwo in einer Studentenbar drei Studenten auf der Rückseite der Serviette irgendwas skizzieren und hoffentlich bewirbt er sich bei uns und nicht bei einem von den 10 anderen Inkubatoren, weil so hip wie es derzeit ist, gründet ja jede Corporation von A1 abwärts und aufwärts und ORF und jeder gründet momentan irgendwas Inkubator-ähnliches aus dem Marketingbudget. Mhm. Und balgen sich im Wesentlichen um denselben Supply an Startups. Also diese drei Studenten, die auf der Rückseite der Serviette was skizzieren. Mhm. Und von dem ist natürlich ein Startup-Studio völlig entkoppelt, weil die sind ihr eigener Supply und haben eine viel größere Möglichkeit, weil natürlich es gibt jede Menge Leute da draußen, die gerne was gründen würden, die aber sagen, pff, eigentlich habe ich keine Idee, eigentlich habe ich kein Team und eigentlich weiß ich nicht, wie es geht. Aber wann die jetzt ja auch gegeben wären, dann wäre an sich durchaus interessiert. Insbesondere, wenn man das einmal ein Jahr lang risikofrei anschauen kann. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Mhm. Und
so wie also ihr seht euch nicht als... Also
nein, also wir sehen uns nicht als Inkubator oder Accelerator.
Aber
wir versuchen.
Kannst Teile, du erklären, was ein Inkubator ist? Weil ich habe noch keine Definition gefunden.
Ah, okay, das ist einfach, ja.
Was ein Inkubator tut, beziehungsweise was ein Accelerator tut.
Ein Accelerator, also gut, machen wir mit dem Inkubator zuerst. Ein Inkubator, so wie es ich verstanden habe bis jetzt, gibt es sehr unterschiedliche Konzepte, die sich so nennen, aber sie bestehen immer aus denselben Bausteinen. Manche bieten eine Immobilie an und oder ein bisschen Finanzierung und oder wahnsinnig tolle Experten mit irrsinnig tollen Kontakten. Ja, also so ein bisschen Sarkasmus
included. Hast du ein Netzwerk.
Genau, quasi. Und das Netzwerk ist auch irre gut.
Yeah.
Und konstant da. kannst du ganz sicher sein. Und das ist ganz unique, weil in ganz Wien hat das sonst keiner. Das ist, oder wie auch immer, ja. Und aus diesen Bestandteilen im Wesentlichen, das ist das, was quasi angeboten wird. Und komm zu uns, setz dich in unsere Räumlichkeiten, lass dich von uns beraten, nimm dir das bisschen Geld, das wir dir anbieten. Mhm. Und je nachdem, ob wir staatlich finanziert oder privat finanziert sind, wollen wir dafür ein paar Anteile oder nicht.
Ja.
Nenn uns bitte in jeder Pressemeldung, weil wir sind ganz wichtig, wir brauchen die PR, weil es gibt ja jede Menge andere Inkubatoren. Und das ist im Wesentlichen ein Inkubator. Und ein Accelerator ist dasselbe auf runtergekürzt auf 3 Monate und auf Digital Business.
Okay, also Accelerator ist wirklich nur...
In der Regel ja, weil das ist das, was du wirklich beschleunigen kannst. Ja. Also sobald es an Hardwareentwicklung geht, sind schon die Bestellzeiten für irgendwelche Sachen und das ist ein Teil der Zeit. Also
Accelerator ist wirklich nur so kurz, ich gebe da
einen kurzen Push.
Und
die Taktungen sind unterschiedlich. Ja. Ne? Also ein Digital Business kannst du sehr schnell aufziehen, das heißt, da sind 3 Monate, du kannst viel machen eigentlich, du kommst weit, aber wenn du jetzt aufblasbare Sonnenkonzentratoren machst, kann ich sagen, das sind 3 Monate.
Okay.
Zu wenig, wirklich?
Ja, tatsächlich. Ich hätte es auch nicht geglaubt. Mit 22 zumindest.
Kaufen Sie 3 Luftballons an, ich meine.
Ja, eben, genau. Wo kann man, das ist fast alles gelöst.
Ja. 3 Luftballons, ein bisschen Sonne geht schon.
Und deswegen, ganz kurz noch, versuchen wir auch den Studenten, in Zukunft den Umsetzern, nennen wir es mal so, auch zum Beispiel solche Dinge abzunehmen wie Finanzierung suchen.
Okay.
Ja, sondern wir sagen, schreibt die Arbeitspakete, sagt uns, wie es euch die Produkt- und Marktentwicklung vorstellt, konzentriert sich bitte auch wirklich darauf, sagt uns, wie lange glaubst du, dass das dauern wird, wie viel Geld ihr brauchen werdet und wir wissen, heute braucht es doppelt so lange, braucht es viermal so viel Geld, aber wir wissen auch, wo wir es finden und wie wir es aufstellen. Mhm. Mhm. Und mit welchen Investoren wir genau darüber reden.
Ja, okay. Ihr beschränkt euch jetzt einmal im ersten Moment auf Österreich.
Sogar nur auf Teile von Österreich.
Okay.
Wir haben jetzt Anfragen aus Vorarlberg und Tirol und so, wo wir sagen, da kommen wir gar nicht hin.
BFF.
Ja, genau. Also einen Markennamen werden wir vielleicht noch feiern. Das ist mir schon gesagt worden. Das war, Also, das habe ich jetzt nicht sehr viel Zeit verwendet, muss ich gestehen, aber das hat uns vor kurzem.
Ich wollte es nur mal anbringen. Und
ja, das ist okay. Du ja. bist nicht der Erste. Ja, ja, wir waren vor kurzem bei einer Werbeagentur, der hat auch gesagt, also das Erste, was mir bei euch auffällt, pfff. Dem könnte man noch feilen. Ja.
Okay. Also, ja. Eher
also, bevor Vorarlberg kommt, kommt Bratislava.
Okay.
Und okay. Brünn.
Okay.
Also das ist ja. wesentlich spannender ja. für uns. Wobei, man muss dazu sagen, Vorarlberg ist super. Vorarlberg, der IV-Präsident von Vorarlberg ist ein Wahnsinn. Der ist echt, der ist jung, der ist dynamisch, der wollte uns sofort importieren. Nur, wir können uns nicht reißen. Es ist
weit weg,
ja. ja. Hm. Genau. Oder Bayern, wäre super.
Ja, wie viele...
Jetzt hat es irgendwas.
Ja, jetzt hat es irgendwas.
Ah, deswegen, Entschuldigung.
Hä? Es hängen geblieben.
Ja, mein iPhone ist schon ziemlich kaputt.
Ist mir auch passiert vorher.
Ja? Mhm. Okay. Interessant. Mhm. Schlechte Touch Library. Anderes Thema. Was wollte ich jetzt sagen?
Entschuldigung.
Nein, ich weiß es nicht mehr. Also.
Ja, Vorarlberg, Bratislava, Brünn, Bayern. Wo hat es dich ausgehängt?
Genau, wo hat es mich ausgehängt? Keine Ahnung.
Warum?
Wurscht,
warum
es dürfte nicht so wichtig
sein. Dupliziert sie das Modell nicht? Ah, das haben wir vor. Das haben wir absolut
aber vor. Aber was hindert dich dann dran, Vorarlberg zu machen?
Du brauchst ja nur im Prinzip, du sollst ja nicht dich zerreißen, sondern du müsstest ja nur jemanden finden, der das macht, was du machst in Vorarlberg. Das wenn ist du genau eher einen coolen IV-Präsidenten dort kennst,
ja, aber das ist genau
die zwei zusammenspannen, geht schon.
FH. Na,
bis jetzt war die Schwierigkeit tatsächlich, jemanden zu finden, der die Rolle von mir spielt, ist nicht ganz leicht. Mhm. Es gibt wahrscheinlich genug Leute, die das könnten, nur denen muss man erstens einmal jetzt. Es geht wie immer bei Startups um Vertrauen. Mhm. Am Anfang muss man mal das Vertrauen aufbauen, dass das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann wollen auch viele Leute mitmachen. Wie immer. Der klar. Erfolg hat viele Väter und sehr viele Nachahmer. Aber den Erfolg muss man zuerst einmal nachweisen. Mhm. Und wir sind noch weit davon entfernt, dass wir es nachgewiesen hätten. Also ich hoffe, es klingt einigermaßen schlüssig. Zumindest ich rede mir es permanent vor, bis ich es selber glaube. Und alle in meinem Umfeld auch. Aber es gibt genügend Dinge, von denen ich ebenso überzeugt war vor einem halben Jahr, die sich jetzt gezeigt haben, dass die anders besser funktionieren oder nur anders funktionieren. Und in Vorarlberg, ich würde es wahnsinnig gern duplizieren, eine der ersten Ideen war, dass wir sofort eine PFF Salzburg und Kärnten gründen. Mhm. Aber das kostet Geld. Es kostet Geld und Leute. Und das hängt zusammen. Ne? Also die Leute müssen zumindest irgendwie ihre Miete zahlen können, auch wenn sie den Rest über Shares bekommen, aber die wenigsten Leute sind bereit, dass sie nur für Shares arbeiten. Ja. Das geht einfach nicht aus für die allermeisten. Mhm. Und ja, genau. Aber wir werden das duplizieren. Also das Ziel ist, dass man das Franchise-systemartig ausrollt.
Mhm. Und deswegen sucht es einen anderen Markennamen aus.
Vielleicht kommt es in den USA gut an, aber...
Aber ja, lass dir da nichts sagen. Also wirklich.
Also. Ich habe ja online gesucht nach Founder Factory oder Patent and Founder Factory, keine Ahnung was. In Europa gibt es ja da schon ein paar. Ich meine, die machen jetzt vielleicht nicht genau dasselbe, aber so Founder Factories findet man doch ein paar. Ich glaube, in Norwegen gibt es eine und.
Die Begrifflichkeiten sind ja auch letztlich, es sucht ja jeder nach irgendwas. Was, jeder braucht, also was setzt das jetzt an? Irgendwas mit Startup ist nicht ausgelutscht.
Ja.
Idea ist auch fast überall drinnen. Factory hat nur irgendwie sowas Produzierendes. Patent wirst du wahrscheinlich nicht sehr viel gefunden
findet haben. Findet man nicht viel. Also, aber Founder Factory findet man
genau. doch einiges. Deswegen war es uns wichtig, dass die Patent-Geschichte drin ist. Weil die üblichen Startups, die, von denen wir uns abheben wollen, die sind halt eben irgendwas mit Swipen.
Ja.
Und das war uns halt immer zu dünn. Ja. Also es darf gern was mit Swipen dabei sein, aber es soll ja irgendwas...
Nicht nur.
Richtig, was richtig patentierbare, angreifbar, smartes.
Gut, jetzt sind wir so ein bisschen durcheinander, aber trotzdem sind wir jetzt quasi, jetzt haben diese Projektteams, Startup-Teams diese 13 Monate hinter sich.
Yes.
Was passiert dann?
Naja, entweder ist in den 13 Monaten schon
gegründet. Also ihr wisst das noch nicht, weil
wir sind noch dabei.
Ihr seid noch dabei, ne? Das ist jetzt quasi die erste Generation.
Genau.
Sag ich ja mal. Ne?
Also die ersten 4 Wochen von den ersten 13 Monaten haben wir jetzt. Genau. Also der Plan ist natürlich, dass innerhalb der 13 Monate das Projekt im Idealfall einen Reifestatus erreicht, wo es die ersten 100.000 Euro, also eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital und Förderungen und so, aufstellen kann. Mhm. Sodass die Leute, die da rauskommen, zu ihren Eltern sagen können, die Miete ist bezahlt. Ja.
Okay.
Das Stipendium läuft ohne euch weiter.
Okay.
Das wäre das Optimum. Und wenn wir das nicht erreichen, dann wird es halt sehr oft so sein, dass wir sagen, schaut, es schaut nicht schlecht aus, dass das in 3-4 Monaten aber erreicht wird.
Okay. Mhm.
Überlebt sie das? Ja, nein. Wenn nein, vielleicht können wir euch irgendwie unterstützen.
Aber es, darauf wollte ich nämlich hinaus. Habt ihr eingeplant, dass dann diese Startups weiter in irgendeiner Art und Weise betreut werden von euch? Oder,
ja, natürlich.
Oder? Ja.
Die werden von uns weiter betreut. Allerdings können wir das nicht
mit dem Aufwand betreiben, wie...
Das heißt, das Startup muss dann
selber finanzieren.
Genau, das kann sie entweder an CFO leisten oder es kann uns beauftragen, dass wir halt das Geld aufstellen.
Ja, okay.
Und letztlich ist es meistens, glaube ich, wird es relativ schnell ein sehr guter Deal sein, uns zu beauftragen.
Ja.
Vor allem, wenn wir es vorher schon gemacht haben und das Unternehmen
man kennen. Kennt sie und
ja, klar. So ist es.
Klar.
Umso mehr Services wir bereitstellen können, umso mehr kann sich das Startup wirklich auf die Kernkompetenzen konzentrieren.
Ja, klar.
Und natürlich, und genau das ist im Wort des Silicon Valley, dass du einen Haufen extrem spezialisierte Service-Dienstleister hast, die auf die Zielgruppe Startups zugeschnitten sind. Mhm. Also wir haben uns ja quasi alles selber machen müssen als Heliovis, aber das ist eben dort genau anders. Und dieses, wir starten halt jetzt einmal mit natürlich den alleressentiellsten Services, aber das Ziel ist, dass man das dann Schritt für Schritt um weitere Services ausbaut.
Ja, okay.
Mhm. Genau.
Noch eine kurze, ich glaube, wir machen dann mal Schluss, oder?
Ja, ja, also ich höre noch immer sehr gern zu.
Ja, ja, nein, das ist
sehr spannend, wirklich sehr spannend.
Wie siehst du diese ganzen Startup-Initiativen, die jetzt da in Österreich passiert sind, so mit der Lena, also musst dich auch nicht dazu äußern, wenn du da jetzt dann... es gibt ja diese Startup-Initiative vom Herrn
Kern,
Vizekanzler. Oder war das Kern?
Eigentlich
war das
mit der Lena, oder? Ich glaube, von Mara auf der einen Seite, der ist da sehr aktiv.
Okay.
Staatssekretär. Und auf der anderen Seite der Kern, der sich jetzt auf das Thema draufgesetzt hat.
Aber es war doch mit der Lena, der rausgegangen ist, oder? Mit wir machen diese Startup-Förderung und die ersten 3 Mitarbeiter sind die ersten,
ja, aber das
die ersten 3
ist,
das Jahre ist ja, gratis. Also
ja, aber das ist ja, das ist ja kein, ich meine, das ist ja.
Ich weiß nicht, wie man das. Wie,
das ist eine politische Startup-Förderung. Ja,
ja, ja,
nein, wie nein. Du quasi, wie du ohne eine Idee sagst, ja, wir tun euch irgendwie, wir finanzieren euch mit Steuergeld das Sozialversicherungsabkommen, fertig.
Genau.
Mehr ist es ja eigentlich nicht, weil ich meine, da sitzt ja dann ernsthaft kein Mensch, der dann sagt, puh, da besteht eine Chance oder wir suchen einen Investor und Dings, sondern das ist ja eher so zum Thema, du meldest dich bei der Behörde als Startup an und.
Also, genau. Eine Jungunternehmerförderung.
Genau, ne? Ja. Okay. Und das ist ja eigentlich irgendwie, ich meine, das ist ja.
Lächerlich.
Ist ganz ehrlich, gesagt, das ist nur der Versuch, quasi der bestehenden Landschaft irgendwie Konkurrenz aufzubrummen, die aber in Wahrheit zum Teil, glaube ich, nichts anderes tut. Ja.
Mhm. Also das würde ich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen anders sehen, aber ich glaube, es ist natürlich schon für jeden Gründer interessant, wenn er ein bisschen schneller und ein bisschen früher seinen ersten Mitarbeiter einstellen kann, weil die Sozialabgaben vielleicht eine Spur niedriger sind. Aber es ist jetzt nichts, dass jetzt einer sagt, genau deswegen gründe ich jetzt ein Unternehmen.
Ja, ja. Nein,
also das wird nicht passieren.
Natürlich
nicht. Ich glaube nicht, dass es die große Konkurrenz zu den bestehenden Unternehmen ist in der Regel.
Ja.
Sondern die entwickeln halt was Neues und versuchen im Wesentlichen den Exportmarkt zu bedienen. Eine typische Startup hat eine Exportquote von 90% oder so irgendwas und lebt nicht davon, dass es jetzt irgendwie den Friseur im Keller oder im Erdgeschoss arbeitslos macht, sondern oder andere Unternehmen in Österreich, sondern die machen was sehr Spezialisiertes und versuchen aber dafür wirklich die Welt zu erobern. Also das wäre eigentlich das klassische Start.
Ja, aber da ist die Motivationsgeschichte halt ein Problem. Also das empfinde ich halt so, dass wenn die Leute genau auf das angesprochen, nämlich wenn man glaubt, dass Leute ein Unternehmen gründen und Mitarbeiter einstellen, weil Geld übrig ist, das ist absurd. Ja. Mhm. Und das ist genauso, wie wenn du sagst, wir senken die Sozialabgaben oder die Lohnnebenkosten, damit die Unternehmen mehr Mitarbeiter einstellen. Ja. Wenn die nicht mehr Mitarbeiter brauchen, dann werden sie nicht nur deswegen einstellen, weil da Geld überblieben ist. Das ist absurd. Ja.
Naja, aber da könnten wir jetzt schon anders argumentieren. Du hast eine Angebot-Nachfrage-Kurve und wenn die Lohnnebenkosten sehr hoch sind, dann zahlt es sich aus, das kann man sich genau anschauen. Es gibt Dinge, die in Europa automatisiert gemacht werden und in Indien nicht. Weil dort sind die Lohnkosten so niedrig, dass ich stattdessen 10 Leute hinstelle.
Ja.
Das auf jeden Fall. Das und, ist klar. Und das ist natürlich jetzt, das sind jetzt 2 Extreme. Aber wenn ich natürlich Lohnkosten sehr hoch besteuere, also Steuern kommt ja von Steuern.
Mhm. Ja, klar.
Das heißt, alles, was ich teurer mache, wird dadurch weniger attraktiv. Genau. Also wenn ich
Tabaksteuer soll uns am Rauchen hindern und die Lohnsteuer am
letztlich am Arbeitsplätze schaffen eigentlich. Ja, weil du wirst das dreimal überlegen, ob es jemanden anstößt, wenn der einfach 50% mehr kostet, als bei einem Taschel ankommt.
Ja, klar.
Logisch. Insbesondere wenn brutto und netto der Arbeitnehmer glaubt, brutto ist ja dann nochmal was anderes mit der Dienstgeberabgabe, wobei mir noch niemand erklären hat können, warum man das trennen muss, also außer um vielleicht Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber vielleicht auszuspielen. Aber sonst gibt es eigentlich keine Logik dahinter.
Nein, um die Kollektivverträge nicht neu verhandeln zu müssen, damit man Belastungen quasi auf einer Seite ansetzen kann, die von den Kollektivverträgen nicht betroffen ist. Deswegen macht man das.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Das ist der Grund?
Naja, wenn du einen Kollektivvertrag ausverhandelt hast,
dann steht keine Ahnung.
Also das ist nicht, nein, das spricht niemand aus, aber in Wirklichkeit.
Okay. Doch einmal, damit sie auch verstehe.
Also noch einmal, wenn die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer einen Kollektivvertrag ausverhandeln, der, sage ich mal, keine Ahnung, für eine bestimmte Tätigkeit 2000 Euro brutto vorsieht und der Staat braucht mehr Geld, dann hätte die Gewerkschaft ja das Problem, wenn es auf Arbeitnehmerseite immer wäre, dass die quasi nachverhandeln müssten mit der Wirtschaftskammer. Und sie die natürlich querlegen würden. Und deswegen kann man quasi auf der anderen Seite vom Kollektivvertrag, wo der Arbeitnehmer quasi keinen Unterschied merkt, kann man trotzdem Gebühren einheben, weil die tut man quasi auf dem Bruttolohn drauf. Ja?
Genau. Ja,
das ist bequem.
Aber das Argument verstehe ich nicht ganz, weil ich könnte ja einfach sagen...
Nein, das
sagen,
ist ja kein Argument dafür, um Gottes Willen. Das ist nur
aber
Tatsache, warum man
Sozialpartei... Es betrifft die große Masse der Wähler dann nicht. Ne?
Sie
spüren es nicht.
Genau. Sie spüren es nicht. Ein sozialpartnerschaftlich organisierter Staat auf die Weise... Geld einhebt, ohne dass es die Masse der Wähler
mitkriegt
und protestiert.
Genau.
Ne?
Verstehe. Genau. Aber vor dem Hintergrund muss man sagen, finde ich schon gut. Allerdings, also diese Lohnkosten oder Sozialabgabensenkung für die ersten drei Mitarbeiter. Aber eigentlich deswegen, weil ich glaube, dass das generell sehr wohl ein Hinderungsgrund ist, dass wir uns wirtschaftlich proaktiv entwickeln können, weil die Lohnnebenkosten wirklich im internationalen Vergleich jetzt nicht die niedrigsten sind.
Nein, das ist sicher.
Und das... Ja, also ich weiß ganz genau, dass ich in Tschechien oder in der Slowakei für dasselbe Geld halt einfach zwei oder drei Leute kriege und in der Ukraine ungefähr 10. Mhm. Und es ist wirklich so, ja. Also für 5.000 Euro kriege ich in der Ukraine einen 40-jährigen Programmierer, der studiert hat und zwei Kinder hat und da ist er schon um 1.000 Euro überbezahlt. Mhm. Und den Projektmanager muss ich zwar aus Tschechien importieren und der kostet ungefähr 30.000, aber das ist immer nur ein bisschen mehr als, ich meine, ihr kennt die Kosten, was ein österreichischer Entwickler oder Projektmanager kostet. Ja. Und dann könnt ihr es ausmultiplizieren. Und das war halt die eine Seite, und da kann man diese Kritik anbringen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Förderlandschaft in Österreich kompensiert, und das finde ich eigentlich volkswirtschaftlich durchaus sinnvoll und argumentierbar, kompensiert natürlich das, dass wir einen völlig abgewürgten Risikokapitalmarkt haben. Mhm. Das heißt, wenn irgendjemand was machen will, wie die Heliovis, dann ist das ohne Förderungen gar nicht möglich. Mhm. Und man muss zu einem Förderoptimierer werden, wenn man, also ich sage es ganz offen, ja, wir haben aus den ersten 100.000 Euro Eigenkapital haben wir fast 1 Million Euro Förderungen aufstellen können. Und das war eh eine Heidenarbeit. Mhm. Und das zwingt einen auch zum Teil sein Denken zu strukturieren. Manchmal ein bisschen mehr als nötig, aber es sind Bürokraten und die müssen das, umgekehrt, ich zahle ja Steuern und deswegen denke ich mir, ich finde es auch gut, dass es nicht ganz einfach ist und dass sie nicht, also ganz so ist es zum Glück nicht mehr, dass man einfach hingeht und irgendein Plätzchen erzählt und
so. Nein, das ist...
Aber es gibt natürlich auch eine erhebliche Willkür und...
Es gibt vor allem Leute, die erhebliches Hirnschmalz reinsetzen, genau in die Geschichte, dass es ist eben nicht so einfach. Du gehst nicht mit irgendeiner stumpfsinnigen Idee irgendwo hin zur Stadt Wien und sagst, die brauchen Förderung.
Ja, also kennst wen.
Die wollen, ja,
das kann helfen.
Könnte sein, dass das hilft, weiß ich nicht. Aber das, was die dort sehen wollen, ist schon eine nachvollziehbare Idee. Nur, was ich bemerkt habe in Gesprächen mit Leuten, die solche Förderungen auch in Anspruch nehmen, dass die selber eigentlich nicht die Idee haben, das Produkt am Ende des Tages wirklich zu machen, sondern sie versuchen, einen Prototypen so weit zu entwickeln, dass sie dort die Förderabrechnung einreichen können.
Ja, diese totale Krankheit.
Ja. Das war's. Und dann ist das Projekt eingestellt. Ja.
Es gibt also eigene Institute.
Weil sie selber ihren Businessplan gar nicht glauben würden. Also sie erzählen einen Businessplan, der quasi nur der
Frost passiert. Aber das verstehe ich eben nicht, weil dann ich nehme eine Förderung, die mir jetzt nur 50 oder sehr oft nur 30%. Mhm. Ja.
Nein.
Irgendwie finanzieren.
Die Förderungen sind viel besser. Also
sind auch zum Teil so nur 30%.
Aha. Das heißt, aber meine Güte, am Ende des Tages muss ich irgendwie drauf tun, oder das ist die Liga einfach, wann ich die Abrechnung
schicke. Das, was ich halt erlebt habe in diesem Zusammenhang, ist quasi,
das ist die Konsequenz daraus.
Du hast eine Stundenliste, die so ausschaut, dass quasi die ganze Firma
nur an deinem Projekt
gearbeitet hat. Nur an dem Projekt
gearbeitet hat. 100% an
dem. Genau. Ja.
Okay. Und die 30% sind in Wahrheit 110%.
Genau.
Verstehe.
Also
das ist schon sehr frech.
Das habe ich eben das Öfteren.
Nein, also ich finde schön, dass es auch ehrliche Firmen gibt. Ja. Aber ich habe selbst auch schon Firmen erlebt, die ja einfach deren Business das ist.
Ja. Nein, es ist von vielen das Business, aber sowas, das ist extrem frech. Was ich kenne ist, es gibt natürlich Institute, an verschiedenen Universitäten, die primär oder hauptsächlich oder ausschließlich Drittmittel finanziert sind und wo das dann zum Teil so ausschaut, dass die halt sagen, naja, jetzt sind gerade, also zum Beispiel, ich habe einmal mich beschäftigt mit Strohballengebäuden und das ist tatsächlich eine coole Sache. Ja? Da kann man also die besten Passivhäuser Österreichs haben wir damals gebaut und Strohballen und wäre super günstig und mit Lehm verputzt und ich war ganz begeistert und war halt ein junger, technikaffiner Öko, der meint, man kann die Welt retten. Also das ist in Wahrheit auch der Hintergrund, warum die PFF macht.
Öko oder Welt retten?
Beides.
Beides, okay.
Das hängt durchaus zusammen. Okay. Obwohl, da gibt es einen interessanten Widerspruch aufzulösen nachher. Können wir nachher noch machen. Aber was mich dann total schockiert hat, war dann dieses Erlebnis, ich mir dann gedacht, okay, und jetzt haben wir das Gebäude gebaut und haben da ungefähr 1 Million Euro, unter anderem von der EU und blablabla, reingebaut und das ist super cool und wir haben von Kronenzeitung und sonst wie überall hat es Pressemeldungen gegeben und auf einmal haben die Leute angerufen und haben gesagt, wir wollen das bauen, wo können wir das kaufen, bietet sie das an und dann war die Message, die wesentliche von dem Verantwortlichen, naja, das Thema ist jetzt ausgelutscht, unser Geschäftsmodell ist letztlich forschen, das am Markt bringen, also ganz ehrlich, interessiert das irgendwen von uns, was entwickeln wir als nächstes?
Wirklich?
Und da habe ich mir echt gedacht, das war für mich total frustrierend, weil ich mir dachte, jetzt haben wir eine geile Lösung entwickelt, jetzt können wir tatsächlich, jetzt haben wir gezeigt, es geht, jetzt müssen wir den Impact ausrollen, jetzt müssen wir jetzt skalieren. Org. Also Geld, gut und schön, ja, wollen wir auch verdienen, ist ja nicht schlecht, aber wir wollen ja vor allem, wenn das so einen guten Effekt hat und das nicht ausrollen, das ist ja ein Verbrechen an der Menschlichkeit.
Ja.
Und das ist aber nicht das einzige Beispiel, sondern das ist eher die typische, also das ist, genau. Mhm.
Gut, am Schluss jetzt noch bitte was Positives.
Okay, kein Problem, können wir gerne machen. Ich habe es schon kurz angedeutet. Also die Motivation, warum ich das Ganze mache, ist, weil ich glaube, dass man dass die Welt, in der wir leben heute, gestaltet wird und gestaltet wurde von Erfindern und Unternehmern. Das ist ein sehr selbstgefälliges Bild, weil da zähle ich selber dazu. Aber wenn man sich anschaut, also angenommen, du möchtest heute nach Berlin fahren, dann hast du in Wahrheit einige wenige Möglichkeiten auf deinem Tablett, aus denen du wählen kannst. Du hast die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Das verdankst du aber im Wesentlichen dem Rudolf Diesel und dem Henry Ford und einigen anderen. Sonst wäre das einfach heute nicht am Tablett. Du kannst mit dem Flugzeug fliegen, die Wright Brothers und Boeing sei Dank. Oder du kannst mit dem Zug fahren. Watson oder wer auch immer, die Dampfmaschine und so weiter. Nur was nicht geht, ist beamen, weil das hat noch keiner erfunden. Und die Pferdekutsche, da gibt es keinen Unternehmer mehr, der das anbietet. Das heißt, wir glauben, wir haben die totale Freiheit des Willens und können quasi in unseren täglichen Entscheidungen, sagen wir, ist nicht autonom. Völliger Schwachsinn. Auf dem Tablett, in dem wir tätig sind. Das wird gleich positiv.
Entschuldigung, ich war schon wieder gemutet.
Ja, du wolltest sagen, was positiv ist.
Mein iPhone ist total kaputt.
Ja. Also, ich will damit sagen, es gibt offensichtlich eine kleine Anzahl von Menschen, die vor ungefähr 50 bis 100 Jahren auf unseren Tablettern, wo wir täglich unsere Entscheidungen treffen, die Dinge erfunden und entwickelt hat, aus denen wir heute wählen. Und es gibt genauso eine kleine Anzahl von Menschen, das ist eine relativ überschaubare Anzahl von Menschen, glaube ich, die Welt gestaltet auf diese Art und Weise, in der unsere Kinder und Enkel leben werden. Und es ist ganz schwierig, das Politikern zu überlassen, weil die können ja dann erst, wenn wir irgendwelche Sachen wie Facebook entwickelt haben, können sie die über Privacy Gedanken machen. Das heißt, die hupfen hinten nach irgendwann. Und wenn man sich überlegt, wie die ganzen Weltverbesserer, der Großteil, der herumhüpft, versucht auf die Politik einzuwirken, dass die quasi irgendwie regulierend was machen. Aber die sind ja gar nicht an der Front. Wirklich die Welt verändern tue ich nicht, indem ich bei Greenpeace aktiv bin und was verhindere oder indem ich spenden gehe, sondern indem ich von mir aus Photovoltaik so billig mache, dass es der Erzrepublikaner in den USA, der nicht an den Klimawandel glaubt, aufs Dach klatscht, weil er sich damit einfach Geld sparen kann. Skaliere. Ja. Weil, wenn ich an den Idealismus appellieren muss, sobald einer, also der Idealismus stirbt, sobald die Leute 2 Tage nichts zum Essen gekriegt haben. Da ist also vor jedem der Idealismus kaputt. Der Egoismus ist die Basis und sozusagen auf der die Welt sich verändern lässt. Wenn ich etwas mache, wo jeder für sich persönlich optimal profitiert, dann kann ich ihn lenken. Und die Summe der individuellen Entscheidungen ist das, was wir lenken wollen, wenn wir die Welt in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Und deswegen ist die mächtigste Maschine, die die Menschheit je entwickelt hat, der Markt. Und ich finde es total schade, wenn die Weltverbesserer, denen ich begegne, Geld ist was Böses und der Kapitalismus ist grundsätzlich schlecht und wir müssen also gegen die bösen Konzerne vorgehen und so. Ja, kann man machen, aber das ist halt wie wenn man sagt, das Feuer ist böse. Es kann eine Waffe oder ein Werkzeug sein. Und es geht darum, dass wir es eben nicht den Leuten überlassen, die es als Waffe einsetzen. Und deswegen braucht man viel mehr Leute, die es als Werkzeug einsetzen. Und ganz gezielt zu überlegen, was wollen wir wirtschaftlich machen? Was soll sie wirtschaftlich, welche ökologischen und sozial vorteilhaften Lösungen wollen wir so wirtschaftlich machen, dass sie sich am Markt durchsetzen und den Status quo verdrängen? Dann verändern wir die Welt zum Positiven. War das ein positives Schlusswort?
Alter Schön, ich fange jetzt gleich zum Weinen an, aber ja.
Sehr schön.
Er hat quasi Gordon Gekko zitiert.
Gier ist gut.
Ich fühle mich verstanden.
Du hast es nicht ganz richtig verstanden. Aber.
Natürlich. Wenn der Republikaner sich die Solarflächen aufs Dach klatscht, weil er gierig ist und mehr Geld in die Tasche haben will, dann hast du es geschafft.
Ja.
Dann hast du die Welt positiv verändert. Und das ist eigentlich richtig.
Ja. Nein, Nein, vielen Dank.
Gordon Gekko, echt.
Also ich habe es versucht zumindest, ja.
Nein, Johannes, danke.
Sehr vielen gern. Dank.
Also, ich darf mich jetzt verabschieden, oder?
Ja.
Ja?
Ja. Nochmal vielen Dank an den Johannes.
Ja, Johannes, vielen Dank.
Sehr gerne.
Es war wirklich... befruchtend.
Von der pf-factory.at, oder?
So ist genau.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Noch irgendwelche Kontaktdaten, Webadressen, irgend sowas?
Wird alles in den Shownotes natürlich
genau.
Okay. Notiert. Gut. Ich bin jetzt hin und weg, muss ich sagen. Vielen Dank. Wenn ich jetzt im Livestream schlechter zu hören war als alle anderen, liegt es an dem dynamischen Mikrofon, das muss ich noch sagen, weil es tut mir furchtbar leid. Ich werd noch ein viertes Headset kaufen. Es dürfen auch alle flattern oder irgendwie Geldspenden schicken per Post oder was auch immer. Das muss ich einfach machen. Ist so. Und ich spiele jetzt das Outro und spiele jetzt noch, ich habe eine Nummer gefunden, ich hoffe, es kommt keine Werbung. Was Lustiges zum Schluss. Wie immer ist das nur jetzt live zu hören und nicht dann, wenn man es runterlädt. Gut, ich sage eine gute Nacht. Vielen Dank. Wir verabschieden uns alle.
Ciao, ciao.
Und
ciao.
Eine gute Nacht.
Genau, eine gute Nacht.